Gamondocast. Die Gruppentherapie für Gamer.
Aloha, liebe Podcast-Freunde, wir sind wieder da mit dem Gamondocast, dem Podcast für alle Begeisterten, auch für Videospielbegeisterte. Und mit mir hier sitzen der Jan. Hallo Jan.
Hi.
Und der Lukas. Hallo Lukas.
Hallo.
Ja, das ist ja wunderschön, dass wir wieder hier so in so wohliger Versammlung sind, so nach ein paar Wochen nach der E3 ist ja wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Dennoch sind einige Sachen passiert, über die wir nachher dann sprechen werden. Aber vorerst die obligatorische Frage: Was zockt ihr gerade? Oder irgendwas anderes Interessantes? Jan, was machst du gerade?
Jetzt gerade bin ich hier im Podcast.
Boah, ey.
Oh ja, boah,
ja.
Ey.
Ja, das ist ja schon Anton-Niveau hier.
Was habe ich gespielt? Ich meine, ich habe nochmal Mass Effect 2 in der Legendary Edition durchgespielt.
Mhm.
Worüber ich nicht viel zu sagen habe, außer dass es ein tolles Spiel ist und ihr hättet es alles schon gespielt haben sollen.
Nochmal.
Vor uns Zeiten.
Ja, ich habe es einmal durchgespielt,
das nachholen. Ansonsten finde ich noch, kann ich dann zumindest noch erwähnen, dass es mich daran erinnert hat, dass Lair of the Shadow Broker eines der besten DLCs-Erweiterungen ist, die es jemals gab. Das ist eine wirklich gute Erweiterung.
Für Mass Effect.
Das sind ja große Worte.
Okay.
Nee, allgemein.
Ja, ich meine jetzt, aber das war jetzt ein Add-on für Mass Effect.
Ja, für Mass Effect 2.
Ja, okay.
Was jetzt dann quasi auch standardmäßig inkludiert ist.
Sehr gut.
Ein wirklich guter DLC mit einer mehr oder weniger Standalone-Story, die sich aber dann in die anderen Spiele, beziehungsweise die einen Zusammenhang mit den anderen Spielen hat und sich dann auch in Mass Effect 3 integriert. Und sehr viele coole Dinge macht und im Prinzip so eine Art sehr cooler, spielbarer Mass Effect Spin-Off-Action-Film ist.
Mhm. Naja, gut. Warum nicht? Shadow Broker klingt wie der Power Broker von Marvel. Ja, gut.
Ich schätze so ähnlich, der Shadow Broker ist halt ein Informationsdealer.
Hm.
Quasi ein unabhängiger, ich weiß nicht unbedingt, ob Spionage oder was auch immer, aber halt er handelt mit Informationen. Und er hilft einem tatsächlich auch im ersten Teil und aber es ist halt ein es ist halt wie es ist mit so Informationsdealern, die dealen halt an alle.
Ja, also man kann ihm nicht vertrauen.
Das ist durchaus problematisch.
Ja, gut. Hast du noch irgendwas anderes gespielt außer Mass Effect?
Ich habe noch Metro Exodus komplett durchgespielt.
Oh.
Ich hatte da ja mal irgendwie anfängliche Probleme.
Mhm.
Ich hatte das schon mal versucht durchzuspielen und dann bin ich irgendwie ganz am Anfang hängen geblieben und irgendwie bin ich jetzt ganz am Anfang gar nicht hängen geblieben. Von daher weiß ich auch nicht so genau, was da beim ersten Mal passiert ist und naja, ich habe es dann durchgespielt und es ist tatsächlich das erste Metro, was ich durchgespielt habe. Ich habe die anderen beiden gespielt, aber
eigentlich durchgespielt.
Nie so richtig beendet. Ich bin irgendwie immer irgendwo, ich weiß nicht unbedingt, ob hängen geblieben, aber halt irgendwie haben sie mich verloren. In der Zwischenzeit. Und nö, das habe ich durchgespielt und das ist generell ein sehr gutes Spiel. Es gibt auch einen Test, nicht von mir, sondern von Anton, der es viel früher durchgespielt hat.
Ja, das ist ja auch unser Metro-Experte hier.
Auf gamondo.de. Ja, genau, er ist auch der Metro-Experte, er hat ja auch die Bücher gelesen und alles und die Spiele vermutlich mehrmals durchgespielt.
Mhm.
Ist halt ansonsten natürlich noch zu erwähnen, die letzten Monate kamen dann für alle Systeme, also beziehungsweise für PC und für die Next-Gen-Systeme kamen dann nochmal Patches raus, die dann Raytracing hinzugefügt haben und grafische Verbesserungen.
Nice.
Zu einem Spiel, was allgemein schon mal gut aussah. Und es läuft dann jetzt auch auf den zumindest neuen Konsolen mit 60 FPS. Und Raytracing, keine Raytracing-Reflektionen, aber halt Global Illumination, also Lichteffekte und alles. Und ja, ich meine, es war schon vorher ein sehr gut aussehendes Spiel und es ist jetzt nochmal ein Stück besser aussehend. Und ja, ansonsten, was halt die Metro-Spiele besser, wirklich gut können und vielleicht besser als jedes andere Spiel, ist halt, dass es diese wahnsinnig dichte, intensive Atmosphäre hat. Also im Prinzip durchgehend und man fühlt sich wirklich sehr in der Welt. Und ja, Metro Exodus, das war ja jetzt quasi so ein bisschen in Richtung Open World. Also es sind mehr so gelegentliche Open World Stellen zwischen eher linearen Missionen, die man dann aber auch auf verschiedene Weisen angehen kann und so. Es ist nicht unbedingt trotz allen Änderungen, zum Beispiel, dass man nicht mehr so viel in einer Metro rumhängt, ist es jetzt nicht quasi eine komplette Änderung des Originalspielprinzips, aber es ist halt, es geht halt sehr, sehr in die Breite und öffnet sich sehr und man sieht viele interessante Orte, was schätze ich teilweise einer der Gründe ist, warum ich jetzt an dem Spiel eher hängen geblieben bin, weil ich meine, ja, die ersten beiden Spiele sehr atmosphärisch und sehr gut umgesetzt und sehr detailliert, also so mit optischen Details und so, aber du hängst halt die meiste Zeit in U-Bahn-Tunneln rum.
Ja, deswegen heißt es ja auch Metro,
und
ne?
Halt hin und wieder mal an der Oberfläche, die... Ja, natürlich, aber es ist halt... Es ist halt nicht unbedingt visuell abwechslungsreich.
Ja, gut.
Würde ich behaupten. Ich wette, also wenn sich jemand beschweren kann, wie war die E-Mail-Adresse nochmal, podcast@gamondo.de?
Ja.
Und mir sagen kann, ja, da sind aber so viele, ja.
Es sind U-Bahn-Schächte.
Ja, nicht so viel, wie wenn man halt quasi einmal quer durch
ja. Und weißt
durch,
du,
Russland fährt mit einem
ja.
Zug.
Weißt du, wer uns jetzt eine E-Mail schreiben wird? Der Anton.
Naja, das macht er bestimmt. Wir haben ja andere Kommunikationswege. Wir unterhalten uns jetzt glücklicherweise nicht nur über E-Mail.
Ja, klar.
Das wäre ja ziemlich steinzeitlich.
Ja.
Ja, aber vielleicht so als Beschwerdebrief.
Das würde Podcast schwierig machen.
Ja.
Nee,
das wäre ein Podcast über E-Mail.
Nee, generell finde ich das Spiel gut. Es gibt halt... Entschuldigung. Ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nee, ich habe nichts gesagt.
Ah, wir reden heute so quer. Nein, generell hat mir das Spiel ganz gut gefallen. Es gab so ein paar Kleinigkeiten, die mir nicht unbedingt gefallen haben. Und eine Kleinigkeit, die wir vielleicht noch ansprechen können, so ein bisschen als größeres Thema, weil es mich bei mehr Sachen stört. Aber vielleicht die anderen Sachen erst. Gut, es ist ein Survival-Spiel und es hat seine Berechtigung, aber ich war nicht unbedingt angetan von der Art, wie Waffen gehandelt werden in dem Spiel.
Wie werden sie gehandelt?
Inwiefern,
du
meinst
hast
du?
Halt sehr limitierte Munition und du hast quasi drei verschiedene Munitionsarten, aber du kannst nur quasi zwei Waffen haben und eine Waffe, die quasi so eine Art, sagen wir mal, Spezialwaffe ist, die wieder andere Munition benutzt und im Prinzip dann die einzigartige Waffe ist, die diese Munition benutzt. Und das macht natürlich Sinn von so einem eher Survival ausgerichteten Spiel, dass du natürlich immer irgendwie an Munitionsmangel und so leidest und halt dann noch so Sachen hast wie die Waffen nutzen halt auch ab und fangen dann auch an hin und wieder zu klemmen und so.
Naja, was?
Was alles schön und gut ist, aber ich fand's halt, keine Ahnung, das sind so, dass diese Mechaniken, die kamen mir halt irgendwie immer dazwischen in Momenten, wo sie nicht unbedingt quasi meiner Immersion geholfen haben, sondern mich dann einfach mehr genervt haben.
Das ist so ein bisschen das Red Dead Redemption Phänomen.
Ach so, mit den.
Vielleicht, ja. Und das ist halt, ansonsten gibt es auch das an und für sich coole System, dass du halt auch die Waffen sehr umbauen kannst, sodass sie auch sich durchaus unterschiedlich verhalten. Also ich glaube, es gibt 6 oder 7 verschiedene Waffentypen, die dann aber mehr so das Grundgerüst, quasi das Chassis einer Waffe sind. Aber du kannst die dann halt auch entsprechend upgraden und umbauen und sie verhalten sich dann auch durchaus unterschiedlich. Zum Beispiel kannst du eine Art schallgedämpfte Schrotflinte haben, aber die ist dann halt viel schwächer als eine reguläre Schrotflinte und sie kann dann halt auch nur immer nur eine Patrone laden. Oder du kannst halt eine mit 4, wie heißt es, Rohren. Es gibt ein richtiges Wort dafür.
Läufen?
Ja, genau, mit vier Läufen kannst du bauen, aber die schießt dann halt irgendwie immer mindestens 2 Sachen auf einmal, also 2 Patronen auf einmal, was natürlich nicht so geil ist, wenn du ständig Munitionsmangel hast, aber dafür machst du halt damit ziemlich viel platt. Und das dann, so ist das halt so ein bisschen mit allen verschiedenen Waffen. Aber da kommt dann halt auch wieder so ein bisschen das Problem auf, beziehungsweise die Intention von den Machern ist halt, du kannst die Waffen auch durchaus on the fly umbauen mit verschiedenen Sachen. Also quasi von überall kannst du die Waffen modifizieren zu einem gewissen Grad. Du kannst sie nicht reparieren, aber du kannst sie modifizieren. Aber keine Ahnung, fand ich nicht unbedingt so elegant, wenn dann irgendwie die Situation ist, dass du quasi dann erstmal deinen Rucksack auspacken musst und dann dir eine Waffe zusammenbauen musst für den entsprechenden Fall, in dem du dich gerade befindest. Und dann idealerweise hoffen musst, dass die ganzen Leute, die gegen die du zu kämpfen hast oder die Sache, wo du unterwegs bist, genug Munition hast für die Waffen, die du gerade mit hast. Das sind so im Prinzip Kleinigkeiten, die mich gestört haben. Eine andere Sache ist halt, die bei Metro standardmäßig ist, du spielst halt diesen Charakter Artyom, der an und für sich ein Charakter ist, aber halt trotzdem ein stummer Protagonist. Aber nicht wirklich, weil er redet in den Ladebildschirmen. Aber er redet nur in den Ladebildschirmen.
Ja, gut.
Was halt irgendwie sehr irritierend und seltsam ist und dann insbesondere auffällt bei einem Spiel, was so viele Dialoge hat. Die Leute hören nicht auf zu reden. Die Leute reden echt gefühlt stundenlang und ich glaube tatsächlich, wenn du nicht gerade vor den Leuten mehr oder weniger wegläufst, haben die hin und wieder mal Monologe, die sie dir erzählen, die so 10 Minuten oder so lang sind.
Uiuiui.
Über so ziemlich alles. Und das hat auch durchaus den Vorteil, du hast halt diese mehr oder weniger eng geschlossene Gruppe. Und es ist halt auch sehr, ich sag mal, gesellig. Du hängst halt mit deinen Soldatenkumpeln rum und das hat auch sehr coole Momente. Aber es ist halt immer so ein bisschen, manchmal sind die Dialoge gut, manchmal sind sie schlecht, manchmal sind sie einfach sehr viel. Und dann halt diese ganze Irritation, dass du halt diesen stillen Protagonisten hast, was aber halt auch zusätzlich seltsam ist, weil es ist auch nicht unbedingt so, dass du quasi ausschließlich einfach nur quasi ein Avatar bist, um die Story voranzubringen, also wie jetzt bei, keine Ahnung, Half-Life, wo du bist Gordon Freeman, aber Gordon Freeman hat keinen Charakter, außer Sachen zu machen, damit andere Leute drauf reagieren können.
Hm.
Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, schon klar.
Aber, und selbst darüber kann man diskutieren, aber wenigstens hast du, hat Gordon Freeman zum Beispiel keine Ehefrau, mit der er die ganze Zeit rumhängt.
Ja,
im Spiel.
Ich glaube, das Problem,
was die Sache ein bisschen seltsam macht.
Ja, ich glaube, das Problem von dem Titel ist halt, dass es halt eine Buchvorlage hat, das heißt, es hat eine Story, das halt tatsächlich eine Geschichte erzählt. Aber jetzt machen sie ein Spiel, wo du dich mehr in den Charakter hineinversetzen sollst. Das heißt, da wird ein bisschen mehr Charakter rausgenommen, aber trotzdem hat er noch die Geschichte drumherum, was sich sehr schlecht vereinen lässt halt.
Ich meine, ja, das war sicherlich durchaus am Anfang so die Sache. Es sollte erwähnt werden, Metro Exodus basiert
Ja,
nicht mehr auf
ja.
einem Buch.
Ja, nur diese
Also,
2021 und 2022, ne?
das erste Spiel, Metro 2033, basiert
Ach,
auf dem Buch
33,
und
ja, ich.
der zweite Teil, das Buch hat eine Fortsetzung und das Spiel hat natürlich eine Fortsetzung, aber schon die erste Fortsetzung war unterschiedlich,
Ach
aber
so.
der Autor von dem Buch hat quasi bei, ich glaube, beiden Spielen mitgeholfen, ich bin mir nicht sicher.
Ach so, ich dachte, das wäre auch die Fortsetzung würde
Aber
auf das zweite Buch. Ja gut, ist egal.
ja, es sind durchaus schätze ich, Sachen, die sich so ein bisschen vererbt haben, beziehungsweise keine Ahnung, wahrscheinlich waren sie auch so ein bisschen. Wahrscheinlich war das eine Sache, die haben sie mal angefangen und die wollten sie jetzt nicht ändern, weil es ist halt in den anderen Spielen genauso. Und es ist ein bisschen irritierend. Die größte Sache, die mich aber genervt hat, und ich schätze, da können wir durchaus ein bisschen drüber diskutieren, weil das auch viele andere Spiele betrifft, ist, es gibt zwei verschiedene Enden und natürlich hatte ich das schlechte Ende.
Ja, gut. Passiert.
Und, ja, passiert, passiert. Ich hasse nur die Sache mit verschiedenen Enden. Und Metro Exodus ist quasi so ein Paradebeispiel, warum ich das nicht mag. Erster und größter Grund ist, bei den meisten Spielen mit verschiedenen Enden, ich sag mal 90%, es gibt natürlich Ausnahmen, aber es ist meistens so, keine Ahnung, die Leute überlegen sich ein Ende und überlegen sich dann ein alternatives Ende, aber überlegen das nicht so richtig zu Ende und das ist dann irgendwie so sehr kurz gegriffen. Merkt man zum Beispiel, keine Ahnung, ich würde sagen, bei den Silent Hill Spielen ist das des Öfteren, dass du irgendwie, ich glaube, keine Ahnung, was hat Silent Hill 2, vier verschiedene Enden oder
Boah, ich glaube
fünf?
sogar mehr. Es gibt ja immer ein albernes Ende, das mit den Außerirdischen. Es gibt, glaube ich, so ein
Ja.
Hundeende bei Teil 2, auch recht albern. Und ich weiß nicht genau. Also es gibt da echt viele verschiedene Enden. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es ist ein bisschen mehr. Ja. Aber
Und manche sind halt gut und andere sind halt irgendwie so, ah, du warst die ganze Zeit tot.
Ja. Ja,
Was dann
ich.
irgendwie so ist, okay.
Ja, da kann man eigentlich schlecht was gegen sagen. Also, die Enden, diese vielen Enden, die werden ja von den Leuten geliebt. Also, es wird ja so oft zitiert. Also, gerade Silent Hill ist, glaube ich, ein Paradebeispiel für diese vielen verschiedenen Enden. Vor allen Dingen, wenn sie so unterschiedlich ausfallen. Ich habe jetzt kein Problem damit gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Ende ich hatte. Ich habe es ja auf der PlayStation 2 durchgespielt und das ist schon wahnsinnig lange her. Deswegen. Ich hatte aber ein normales Ende zumindest. Also jetzt kein albernes Ende. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwie ein positives oder ein negatives war. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ja, aber keine Ahnung, hattet ihr nicht mal irgendwie, ich meine, da gäbe es genug Spiele, die mir einfallen, hattet ihr nicht mal irgendwie ein Ende, was sich irgendwie sehr abrupt und schlecht geschrieben anfühlt und dann habt ihr eventuell über YouTube oder was auch immer herausgefunden, dass es ein besseres Ende gibt, was nicht nur ein positiveres Ende ist, weil ich meine, das ist mir noch relativ egal. Ich meine, man kann auch ein in Anführungsstrichen schlechtes Ende gut schreiben. Last of Us 1 ist ein Beispiel für ein schlechtes Ende, was gut geschrieben ist. Wo es auch nicht mehrere Enden gibt.
Ja.
Aber im Sinne von halt schlechtes Ende von wegen nicht sehr zufriedenstellend, nachdem man, keine Ahnung, 20 bis 50 Stunden an einem Spiel rumgehangen hat.
Okay, du meinst jetzt so Enden
Ja.
allgemein.
Ja.
Also ich erkenne das auf jeden Fall auch. Ich würde sogar so weit gehen bei mir und sagen, dass ich bei Spielen, wo mehrere Enden habe, häufig gucke, wie die Conditions sind, um das gute Ende zu bekommen, weil ich es hasse, ein Ende zu bekommen, das wo ich dann irgendwie, wenn ich einen guten Charakter spiele oder so in einem Rollenspiel böse bin, Das will ich nicht und deswegen versuche ich da meistens schon vorher zu gucken. Auch bei The Witcher oder so habe ich irgendwann auch geschaut, wie kriege ich denn das optimale Ende, so dass es mir genug ja, Satisfaction sozusagen gibt. Einfach, dass ich genug Spaß mit dem Ende habe und überzeugt bin und nicht irgendein schlechtes Ende habe, was mich dann demotiviert zurücklässt oder so. Also bei Witcher wäre es auch so gewesen, hätte ich nicht das Ende gekriegt, das ich da jetzt dann hatte, wäre ich richtig sauer gewesen und das hätte mir das Spiel auch einfach ein bisschen schlechter gemacht, sage ich mal. Mir fällt aber jetzt sonst tatsächlich kein Beispiel ein, aber
Keine Ahnung,
ich
wie ist
weiß,
es
dass es
mit,
sehr viele Spiele
wie ist
gibt.
es mit, wie heißt das? Life is Strange 1 fand ich auch. Da gibt es ja zwei verschiedene
Ja,
Enden.
das, ja, aber da.
Und es ist sehr offensichtlich, dass, dann ist es sehr offensichtlich, dass die Entwickler ein Ende bevorzugen.
Ja, aber bei Life is Strange ist es ja, das ist ja absehbar. Das ist jetzt etwas, wo du jetzt nicht unbedingt irgendwie irgendwo nachschlagen musst, hey, was Ding, weil das ist ja, es ist ein Entscheidungsspiel. Ich meine, das sind die Entscheidungen, die du getroffen hast.
Klar,
Du kommst
klar.
ja genau darauf hin. Ich meine, das ist ja eine Entscheidung, die du halt am Ende dann halt auch triffst. Ja, wir spoilern das jetzt nicht. Es gab jetzt, gibt jetzt bald diese Remaster-Edition. Aber um mal noch oft darauf zurückzukommen, was der Lukas gesagt hat mit dem Schauen und dann dem Ende entgegenzuarbeiten quasi. Ich bin das genaue Gegenteil davon tatsächlich. Ich schaue erstmal gar nicht nach, weil ich ja gar nicht wissen will, wie es überhaupt endet oder was mich da erwartet. Und ich möchte auch nicht, dass ich meinen Spielstil dann quasi auf das Ende festlege, sondern ich möchte ja so spielen, wie ich spielen möchte. Also so komplett ungezwungen die Entscheidung treffe. Und ich lebe dann halt auch mit den Entscheidungen, wenn es halt verschiedene Enden gibt. Das kommt ja auch gar nicht so häufig vor, wie ich. Zumindest bei den Spielen, die ich so spiele. Und dann lebe ich halt mit dem Ende. Dann ist das halt so. Zur Not muss ich dann halt mal auf YouTube mir dann halt ein alternatives Ende angucken. Aber ansonsten, ich lebe einfach damit. Das ist ja okay.
Ja, ich meine, das.
Also bei Spielen, bei denen ich sehr investiert bin, da stört es mich schon, wenn ich dann ein doofes Ende kriege. Wenn ich da jetzt nicht so, also ich habe zum Beispiel dieses Spiel Werwolf getestet, da Earthblood oder so, letztes Jahr. Und da war es mir egal, welches Ende ich bekomme oder so. Da habe ich einfach gespielt, wie ich wollte. Aber wenn es irgendwie ein Spiel ist, wo ich wirklich viel Zeit investiere oder auch schon mich drauf freue oder so, dann versuche ich schon, irgendwie was Gutes für mich rauszukriegen. Und bei Life is Strange würde ich aber auch sagen, da bin ich eher bei Marco, da ist es halt ein bisschen anders. Und auch da hatte ich tatsächlich das Ende, wo jetzt nicht so Mainstream ist, sage ich mal, und wo auch sicherlich nicht die Kanon-Version ist. Aber da finde ich das Ende trotzdem noch gut genug, dass es nicht so stört, auch wenn man merkt, dass es nicht so lange ist und das andere ein bisschen, ja, man merkt, dass es halt Kanon sozusagen ist.
Ja, ich meine, ja, das ist dann natürlich bei Metro Exodus die Sache. Das ist dann ein Spiel, wo quasi diverse Sachen über das ganze Spiel aufgewiegt werden. Und ich kann es ja mal vage erzählen, weil es ist im Prinzip, es gibt zwei verschiedene Enden. Es gibt quasi ein gutes und ein schlechtes Ende.
Ja, habe ich.
Und es wird einem nicht unbedingt gesagt, aber es wird halt impliziert. Es ist halt tatsächlich so, dass du halt durchaus interessante Leute triffst im Sinne von interessante Gegenfraktionen. Es gibt eine, über die würde ich gerne erzählen, aber es ist ein bisschen spoilery. Weiß ich nicht.
Dann
Wie steht jetzt ihr dazu? Soll ich erzählen?
lass es lieber sein.
Also für mich ist es egal, man kann ja.
Ja,
Ach so,
ich,
Werwolf.
also ich,
Okay.
also Metro ist jetzt keine Reihe, also keine Reihe, die ich jetzt so auf meiner großen To-Do-Liste habe, aber da mir die ersten Teile gefallen haben, wollte ich ja Exodus auch irgendwann mal spielen. Deswegen lieber keine Spoiler.
Okay. Okay, aber grob gesagt, da man halt quasi so mehr oder weniger durch diesen Roadtrip beziehungsweise diesen Schienentrip durch Russland hat, begegnet man halt mehreren Fraktionen und manche sind eindeutig sehr schlecht und manche sind halt nur ein bisschen bekloppt und manche sind halt durchaus zwar nicht auf deiner Seite beziehungsweise sogar deine Gegner, aber haben halt Gründe, sag ich mal. Und das ist halt eine Sache, die des Öfteren vorkommt. Und da wird halt auch so des Öfteren quasi in dem Gerede mit deinen Kameraden, dass das dann halt so kommt, hey, vielleicht sollten wir keine von den Leuten umbringen, es sind zwar Arschlöcher, aber ich kann verstehen, warum sie Arschlöcher sind. Sozusagen. Und das ist halt eine Sache, die das Ende beeinflusst. Eine andere Sache ist, neben Sachen, die man viel macht. Und es ist, ich wusste nicht, dass es verschiedene Enden gibt, was ein bisschen, ich schätze, ein kritischer Recherchefehler von mir ist, weil jedes Metro-Spiel hat verschiedene Enden. Und es gibt zwar halt diese Implikation, dass Leute dir sagen, ah, du solltest eventuell die und die Leute nicht umbringen und so. Und es gibt auch quasi einen sehr, sehr vagen, leicht zu übersehenden Indikator, wenn du irgendwie etwas gemacht hast, was gut oder schlecht ist, der dir halt anzeigt, oh, du hast jetzt etwas Gutes oder Schlechtes gemacht. Der mir aber nicht unbedingt aufgefallen ist. Aber die Sache ist halt, ich habe halt trotzdem überwiegend, würde ich behaupten, die Sachen gemacht für ein gutes Ende. Ich habe mir halt auch intern gesehen, nachdem mir aufgefallen ist, es gibt verschiedene Enden, was ich hätte machen sollen für ein gutes Ende. Und die meisten Sachen habe ich gemacht. Aber anscheinend, ich sag mal so, wenn man mindestens 50 gute junge Punkte haben muss für ein gutes Ende, hatte ich vermutlich, keine Ahnung, 47 oder so.
Sure.
Wenn ihr versteht. Also ich habe mir durchaus tatsächlich Mühe gegeben, insbesondere eine Fraktion keinen umzubringen und bei einer anderen Fraktion habe ich vielleicht ein, zwei Leute umgebracht und ich habe die Nebensachen gemacht, die mir präsentiert wurden. Und dann habe ich auch später gelernt, eine sehr nervige Sache, die ich dann gelernt habe, ist, je nachdem, wie die Story verläuft, verlierst du auch in Anführungsstrichen ein paar Kameraden. Sie müssen nicht unbedingt sterben, aber ein paar von denen werden sterben. Und das muss auch nicht unbedingt passieren. Und bei einem ist es tatsächlich so, quasi, du musst dich entweder ungesehen durch eine Basis schleichen oder einer von den Typen stirbt und wenn du zu viele von deinen Kameraden verlierst, kriegst du halt automatisch das schlechte Ende. Eventuell war auch das die Sache, die ich bekommen habe. Und das sind halt so Sachen, ich weiß nicht. Einerseits kann ich durchaus Argumente dafür machen, dass es vielleicht gut ist, dass das einem nicht so gesagt wird. Andererseits hätte ich mir halt gewünscht, ich hätte es vorher gewusst und dann hätte ich mir vielleicht mehr Mühe gegeben bei diesem Part.
Okay.
Ja. Und insbesondere, wie gesagt, du verlierst nicht unbedingt Teamkollegen dadurch, dass sie sterben, aber selbst unter anderen Umständen wird das als schlechte Sache gezählt und ich fand es bei einer Sache nicht unbedingt eine schlechte Sache, dass ein Teamkollege zwischendurch quasi im übertragenen Sinne vom Zug abspringt. Und ja, aber im Prinzip im Insgesamten, im Allgemeinen, worauf ich hinaus will, ist halt, wenn du halt diese binäre Sache hast zwischen verschiedenen Enden, gut, wenn es jetzt eine sehr offensichtliche Wahl ist, am Ende des Spiels kann man dann zwar argumentieren, dass das auch irgendwie ein bisschen billig ist, im Sinne von, das meiste Spiel zählt nicht, aber diese Entscheidung am Ende ist wichtig. Andererseits ist es halt dann eben doof, wenn, keine Ahnung, du im Prinzip nicht das Ende bekommst, was am meisten Sinn macht, wegen den arbiträren Bedingungen, die du nicht ganz erfüllt hast. Wäre dann ja vielleicht auch so eine Sache bei, keine Ahnung. Ich werde jetzt mal Bioshock spoilern, weil das ist ein altes Spiel und die Remastered-Versionen davon sind auch schon ein paar Jahre her.
Ja, und ich
Und bei
hab schon
Bioshock
durch.
ist halt das Ende dadurch bestimmt, ob du halt
Achso, die,
Weil,
ja.
ob du halt diese kleinen Mädchen killst oder nicht. Und ich meine, das ist auch ziemlich offensichtlich
Ja, das ist ja
für das
offensichtlich.
Ende, aber es ist halt dann quasi trotzdem so, ich sag mal, wenn du jetzt, ich weiß nicht, wie viele es in dem Spiel gibt, aber sagen wir mal, wenn es 10 gibt und du 8 rettest und 2 umbringst, kriegst du, glaube ich, trotzdem das schlechte Ende.
Ja, wer macht
Und das
sowas
sind
auch?
halt dann so Sachen, ja, in dem Fall ist es ziemlich offensichtlich, von daher fast schon kein Spoiler, weil, ne,
Ja, das, ich glaube, das war vorher
aber,
auch bekannt. Also das wusste ich auch beim Spielen schon. Also vor dem Spielen. Ich glaube, das war relativ bekannt.
aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Es ist halt,
Ja.
und dann halt insbesondere bei so einer Sache wie jetzt zum Beispiel Metro, wo halt Postapokalypse ist und du halt diese kleinen Gemeinden hast, die dann halt teilweise schlimme, schlimme Menschen sind und teilweise nicht so schlimme Menschen und teilweise ein bisschen schlimme Menschen, wo du halt dann immer noch dieses moralische Ding hast, macht es dann halt umso schwerer und keine Ahnung, das nervt mich dann halt auch. Insbesondere wenn es dann natürlich dazu führt, dass du entweder ein gut geschriebenes oder ein schlecht geschriebenes Ende bekommst.
Ja.
Also ich kann es schon nachvollziehen, muss ich sagen. Ich finde das auch teilweise nervig. Vor allem, wenn es dann sowas ist, wo du halt so ganz kurz davor bist, weil deine Entscheidungen eigentlich gut waren und dann aber irgendwie eine kleine Entscheidung hat gefehlt, dass es dann ein gutes Ende geworden wäre. Also
Ja.
bei Witcher ist es ja 3 ist es ja ähnlich, da hast du ja auch so Trigger und wenn du halt je nachdem, was du dann bei den Sachen machst, entscheidet sich halt auch, welches Ende du bekommst und wenn da jetzt eine Sache abweicht und du kriegst da nicht das Ende, das, auf das du hingearbeitet hast oder das du eigentlich gewollt hättest oder das du erwartet hättest, dann ist das halt schon sehr nervig. Also an sich, meinetwegen können die auch meistens immer nur ein Ende haben und ich bin
Ja, gut,
zufrieden.
wie steht ihr denn zu dem Gegenteil, jetzt wie bei Mass Effect? Das heißt, alles, was ihr gemacht habt, hat wirklich gar keinen Auswirkungen, sondern nur die letzte Entscheidung quasi. Dieses, ich sag mal, rot, grün, blau oder was das war.
Darauf komme ich zurück, wenn ich Mass Effect 3 durchgespielt habe, weil das ist meiner Meinung nach ein kompliziertes Thema und ich finde, Mass Effect 3 hat da zwar Kritik für verdient, aber die Kritik war halt teilweise ein bisschen überzogen. Aber
Ja.
gut, darauf komme ich zurück, wenn ich Mass Effect 3 durch habe. Aber das ist ja dann auch im Prinzip, ja, da war ja das generelle Problem, dass im Prinzip, ich meine, gut, das andere Problem ist halt, das eine Problem bei Mass Effect 3 war halt, wie Mass Effect im Allgemeinen geschrieben wurde. Wie gesagt, darauf komme ich in einem späteren Podcast mal zurück. Also Preview für einen der folgenden Podcasts.
Bleibt dran.
Und das andere Problem ist dann ja, das ist dann ja im Prinzip wieder das, was ihr dann als quasi positiveres Beispiel genannt habt, dass du halt am Ende drei offensichtliche Entscheidungen hast, auch wenn tatsächlich, je nachdem, wie du gespielt hast, hast du eventuell auch nur zwei offensichtliche Wahlsachen. Und wenn du ganz schlecht gespielt hast, hast du tatsächlich nur ein Ende.
Ja gut, nehmen wir mal die Telltale-Spiele. Da haben wir ja ständig Entscheidungen. Da ist ja quasi gut aufgrund des Storyverlaufes sind die Enden ja quasi vordefiniert. Es variiert nur, wer am Ende noch alles dabei ist quasi. Ein paar
Ich
Variationen.
meine, das sind durchaus die Sachen, die ich als positive Beispiele nennen würde, halt auch
Ja, ich
quasi
ja.
das, wie es viele CRPGs und zum Beispiel die Fallout-Spiele generell machen, wo du halt ein Ende mit sehr vielen Faktoren hast, wo du
Ja.
quasi zwar ein allgemeines Ende für die Geschichte von deinem Charakter hast, aber hat dann halt noch viel mehr dazu kommt, so von wegen, was ist mit den Leuten passiert, zu denen du so und so warst, und was ist mit den Leuten passiert, zu denen du anders warst. Und das ist dann schon durchaus meiner Meinung nach die Ausnahme, wo verschiedene Enden okay sind, aber tatsächlich die meiste Zeit, insbesondere wenn es so halt eben sehr binäre Sachen ist, so mit 1, 2, 3 verschiedenen Enden mag ich es halt generell so gut wie nie und ja, muss ich
Ja.
sagen, hat dann auch so ein bisschen einen schlechten Geschmack bei mir hinterlassen. nachdem ich Metro Exodus durchgespielt habe, was dann halt auch doof ist, weil ich fand auch die letzte Mission sehr gut und ich fand es auch sehr mitreißend Richtung Ende zu der Story hin wieder. Und dann habe ich halt das schlechte Ende bekommen, was dann halt auch irgendwie auch nur eine abgekürzte Version des guten Endes ist.
Also Jan, du bist mit dem Metro Exodus mit einem faden Beigeschmack nicht ganz so zufrieden, so im Allgemeinen jetzt
Ja,
zusammenfassend.
und das ist halt dann halt ärgerlich, insbesondere wenn es dann halt am Ende von dem Spiel ist und es war auch kein sehr kurzes Spiel. Und ich kann mir natürlich das bessere Ende auf YouTube angucken, aber es ist nicht dasselbe.
Ja, naja, gut. Ja, Lukas, was hast du denn gespielt? Du hast ja noch, seit der Jan so
Ja.
mit Metro Exodus hier einen kleinen Rant losgetreten, der ein bisschen gedauert hat. Oder obwohl es ging ja eher um schlechte Enden. Jetzt. Egal. Ja, Lukas, hast du noch irgendwas
Ja,
gespielt?
kein Problem. Ja, also ich habe Ratchet & Clank Rift Apart gestern Abend durchgespielt und platiniert,
Platiniert sogar.
weil das so fast, ja, ging fast, also das ist keine schwere Platine, die kriegt man einfach mehr oder weniger, wenn man da alles macht oder so und alle Collectibles findet. War jetzt nicht so schwer, einfach nebenbei. Und ja, ich habe ja auch den Test geschrieben, den man sich auf gamondo.de durchlesen kann. Und ja, ich stehe weiterhin dazu, das ist ein ganz, 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 ganz tolles Spiel. Sehr schön anzusehen, einfach dadurch, dass es diese ja, Pixar-Optik hat, wie alle
Das
Leute
habe ich so oft
sagen.
gehört.
Es läuft sehr flüssig auf dem. Es ist so, es sieht wirklich so aus. Es ist einfach ganz toll animiert. Läuft super in dem hohen Framerate-Modus. Sieht da immer noch sehr, sehr gut aus, weil es halt da auch eine variable Auflösung hat. Und also ich habe die Version mit Raytracing gespielt, da hat es jetzt nicht die variable Auflösung, aber ich habe halt alles angeschaut mal. Und ja, ist einfach ein ganz, ganz tolles Spiel. Hat ein sehr schnelles und sehr süchtig machendes Gameplay. Also ich habe, glaube ich, gestern 6 Stunden nur so noch gespielt, die letzten, um das durchzuspielen. Und das ist einfach, man ist dann so in einem Rausch drin. Das geht alles schnell von der Hand. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Gibt so eine kleine Arena noch, wo man Sachen machen kann. Das habe ich auch gemacht. Dann kurz ins New Game Plus noch reingeschaut und ja, also ein sehr, 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 sehr empfehlenswertes Spiel für Leute, die eine PS5 haben und die wirklich da auch ein bisschen die Leistung der PS5 sehen wollen. Also da merkt man es schon, dass es allein anhand der ganzen Effekte und der Qualität, da sieht man wirklich, dass das auf der PS4 oder PS4 Pro so nicht mehr möglich gewesen wäre. Ja, also wer da mehr wissen will, kann sich das Review durchlesen. Da habe ich es ein bisschen genauer noch beschrieben, aber ja, es ist ein ganz, ganz tolles Spiel und für Fans des Genres oder auch der Reihe auf jeden Fall eine Spielsession oder mehrere wert.
Nice. Was
Genau.
ist denn deine Lieblingswaffe
Und
aus dem
dann
Spiel?
habe ich noch.
Was ist denn deine Lieblingswaffe?
Also, ich habe also die Shotgun, den Executioner, glaube ich, war das, sehr schnell aufgewertet. Also, man kann die auch upgraden, die Waffen. Den fand ich dann nämlich sehr gut, weil der sehr viel Damage macht. Und diese Schockwaffe fand ich, Shocking irgendwas, keine Ahnung, fand ich sehr, sehr gut, weil die Gegner stunt mehr oder weniger, wenn sie sehr geschockt sind. Und später dann, wenn man halt, also man schaltet Waffen frei, nachdem man eine große Mission gemacht hat, gab es die ja, Minigun, die heißt nicht Minigun, aber so eine Minigun, die sehr schnell schießt und die fand ich irgendwie auch ganz
Nice.
geil. Aber an sich haben alle Waffen richtig Spaß gemacht. Also ich habe eigentlich immer diese Sprinkleranlage in einem der Quickslots gehabt, weil du Gegner damit halt sozusagen auch stunnen kannst, sage ich mal. Die verwandeln sich dann in Pflanzen kurzzeitig. Das ist halt einfach cool und gut gemacht. Aber vom Schießen her, also wenn ich die Waffen jetzt nehme, die jetzt nicht stunnen oder so, dann schon die Shotgun und diese Elektro Stun-Waffe, weil die halt auch Schaden macht und Stun, das war schon cool. Ja.
Noch nicht.
Hast du auch ein bisschen gespielt oder hast du es noch gar
Ich
nicht?
habe es noch nicht gespielt, ich habe es noch nicht angefangen. Ich hab's ja hier rumliegen, habe aber
Okay.
für jetzt ein anderes Spiel noch davor geschaltet.
Ah, da bin ich gleich gespannt. Ich habe jedenfalls aber auch noch ein anderes Spiel gespielt. Das wollte ich eigentlich schon, glaube ich, vor einem Monat oder so reden. Im ersten E3-Podcast oder so. Und zwar habe ich Vampire Storm 3 gespielt. Weiß nicht, ob euch das noch was
Vampire
sagt.
Storm?
Oder überhaupt was sagt, die Reihe.
Vampire Dawn. Ach,
Dawn,
Dawn,
wie
also
Sonnenaufgang.
und das Teil 3.
Glaube, ich
Genau.
kann mich daran erinnern, dass ich dich gefragt habe, ob es ein Strategiespiel ist, aber es ist keins. Es ist ein RPG, oder?
Nee. Genau. Und zwar, da handelt es sich um die Fortsetzung vom zweiten Teil. Das Spiel, der zweite Teil damals, kam 2005 raus und wurde mit dem RPG Maker 2003 erstellt. Also ein 16-Bit
Ja, ich sehe es
Rollenspiel
gerade.
in der krassen Pixeloptik wie Final Fantasy 1 bis 5, so in der Art. Und die ersten Hinweise zum dritten Teil gab es dann schon 2012. Es sollte dann auch eine Crowdfunding-Kampagne geben, um das Spiel für den PC eben rauszubringen, wobei die Zielsumme da recht hoch war mit 170.000 Euro, also in Anführungsstrichen hoch für so ein Spiel. Und davon konnten auch nur 40.000 gesammelt werden, was dann eben ein Misserfolg war. Da war das Ganze erstmal sehr auf Eis gelegt. Man muss auch dazu sagen, dass die anderen beiden Spiele halt einfach kostenlos waren, weil es diese, also ich habe das sehr, sehr viel davon gespielt in der Zeit, weil die auch auf den häufig auf sowas wie Screen Fun oder Computer Spiele CDs waren diese Spiele und eben auch im Internet kostenlos runtergeladen werden konnten. Und dann war es aber so, dass der Entwickler und Erfinder der Reihe, der heißt Alexander Koch, beziehungsweise Malex mit Entwicklername, hat schließlich an der Buchadaption von den beiden Teilen gearbeitet und die auch verkauft und hat dann den Erlös, sage ich mal, genutzt, um mit dem dritten Teil jetzt doch anzufangen. Und dann gab es auch eine Demo 2018, die ich gespielt habe, und dann hat er eine neue Crowdfunding-Kampagne gestartet. Da war das Ziel auch nur 15.000 Euro. Das hat er dann auch erreicht. Das waren sogar dann 50.000 Euro. Und dann sollte das Spiel ursprünglich letztes Jahr schon rauskommen. Aber wie Covid bei allem irgendwas gemacht hat, wurde es eben dann auf dieses Jahr verschoben und kam dann am 19. Mai raus. Und da ich halt auch das gebackt hatte über Kickstarter, habe ich natürlich auch den Code bekommen. Deswegen wollte ich auch damals schon drüber reden, habe dann das aber vergessen und dann auch nicht mehr so viel gespielt. Und ja, jetzt kamen relativ viele Hotfixes und also noch Balance-Patches und so raus, weil SpielerInnen sehr viel Feedback gegeben haben auf Steam und der Malex, der auch sehr aktiv ist. Und auch eine englische Version, das soll noch folgen. Und ja, jetzt konnte ich die letzten 2 Wochen so ungefähr 12 Stunden spielen und habe mir schon eine relativ gute Meinung gebildet. Also storytechnisch schließt es direkt an den zweiten Teil an. Und es dreht sich eben um Vampire, wie der Name sagt. Und Protagonist diesmal ist der Vampir Asghar Serran. Und im Laufe der Geschichte wechselt man aber zumindest bisher in meiner Spielzeit immer mal wieder zwischen anderen Charakteren hin und her, um die Geschichte aus anderen Perspektiven mitzubekommen. Aber ansonsten hat man eben ihn als Protagonist und dann weitere Charaktere wie Elaine, die auch aus alten Teilen bekannt ist, Celine, die neuer Charakter ist. Und dann kann man auch noch namenlose Vampire, sage ich mal, rekrutieren. Also da gibt es dann verschiedene Klassen wie KriegerInnen, MagierInnen oder sowas. Oder halt auch sowas wie Skelette oder Werwölfe, die man beschwören kann. Also man kann bis zu 5 Leute in seiner Party dann haben. Und von der Geschichte her ist es so, dass am Ende vom Teil 2 was passiert. Das ist ein sehr großer Cliffhanger. Und Asghar und Elaine sind eben auch schon Charaktere in dem Teil, im zweiten. Und sind eigentlich Verbündete, aber aufgrund von Geschehnissen eskaliert dann ein Streit am Anfang vom dritten Teil und was dazu führt, dass alle Vampire sich beiden anschließen und dann bekämpfen die sich und das bringt sehr große Opfer bei allen Menschen, weil die halt eben da reingezogen werden, was dazu führt, dass ein heiliger Kreuzzug gegen Vampire ausgerufen wird und die Vampire so fast in die Auslöschung getrieben werden. Und Elaines Ziel ist aber eigentlich was anderes. Was ich jetzt nicht spoilern möchte, weil es halt das Ende von Teil 2 spoilert, aber das ist halt ihr Ziel, da was wieder gut zu machen, sage ich mal. Und ja, entwickelt wurde das Spiel jetzt mit dem RPG Maker MV, also die fast neueste Version. Ich glaube, es gibt noch eine neuere, die letztes Jahr veröffentlicht wurde. Und hat halt auch wieder diese 2D 16-Bit Retro-Optik, die man eben auch aus den alten Teilen kennt. Also der RPG Maker MV hat eigentlich relativ gute Assets, wenn man den kennt. Das sieht alles nicht mehr so pixelig aus, aber um eben den Stil zu wahren, hat Malex dann halt eben diese alten Sprites und so genommen oder selbst gebaut. Und es sieht erinnert sehr an die alten Teile, was mich sehr nostalgisch macht beim Spielen immer. Ja, und wie die Vorgänger bietet das Rollenspiel hauptsächlich eine sehr große offene Welt mit sehr vielen geheimen Orten. Man hat auch Nebenaufgaben und so und ein rundenbasiertes Kampfsystem, wovon ich eigentlich nicht so der Fan bin. Das habe ich, glaube ich, schon mal in einem Podcast erzählt hier. Aber ja, es ist nicht mal sehr sonderlich revolutionär oder anders, aber es macht irgendwie wieder Spaß bei dem Spiel, sich da reinzufuchsen. Und es ist ein bisschen schwieriger als sonst, zumindest für mich, da es so verschiedene Kampfhaltungen gibt, die man je nach Gegnertyp nutzen sollte. Gibt es zum Beispiel eine Angriffshaltung und da hat man dann eine erhöhte Chance, kritische Treffer zu landen. auch erhöhten Nahkampfschaden. Dann gibt es eine Abwehrhaltung, wo ihr höhere Resistenzen gegen physischen Schaden habt. Und der jeweilige Charakter ist dann schneller wieder an der Reihe in dem rundenbasierten System. Man verliert allerdings im Abwehr dann halt auch Angriffskraft und die Zauberstärke sinkt auch. Dann gibt es wiederum auch einen Fokus, der eben die Magiefähigkeiten erhöht. Da kriegt man dann 40% erhöhten magischen Schaden und auch mehr Resistenz gegen Magie, aber dann hat man weniger physische Abwehr und sowas. Also da muss man dann irgendwie immer schauen, okay, welche Gegner trifft man gerade an? Sind es Menschen, die wahrscheinlich eher auf physische Attacken setzen oder etwaige Untote oder ja, andere Dämonen, sage ich mal, die vielleicht Magie benutzen, wo man dann Magiefokus nehmen soll, um seine Magieresistenz zu erhöhen. Also das Ganze macht Spaß, wenn man da irgendwie Lust hat, sich auch ein bisschen reinzufuchsen. Und es ist auch gar nicht so einfach. Also ich bin ja relativ blind rein, ich wusste ja nicht sonderlich viel davon und bin sehr, sehr schnell in den Kämpfen gestorben, bis ich dann halt im Forum mal geguckt habe und auch gelesen habe, okay, es ist wirklich sehr wichtig, sich da bei jedem Kampf die verschiedenen Kampfhaltungen anzueignen, um zu schauen, wie kämpfe ich jetzt am besten. Man muss viele Tränke nehmen, also das ist auch wichtig, weil Heilzauber kriegt man erst später. Oder auch andere Zauber, die irgendwie Blut auffüllen, muss man halt Blutfiolen nehmen und sowas. Also das Ganze ist dann schon etwas happiger, würde ich sagen. Deswegen gab es dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob das zu Beginn schon drin war, weil ich das nicht gefunden hatte, aber als ich weitergespielt habe, habe ich gesehen, dass es da jetzt einen Charakter gibt im Schloss. Und wenn man da hingeht, kann man bestimmte Sachen ändern, also dass man zum Beispiel nicht mehr so viele Ressourcen braucht oder die Kämpfe leichter werden und sowas. Oder man, was gab's noch? Ich glaube, dass Gegner generell leichter sind oder so. Ich weiß nicht mehr. Jedenfalls kann man da bestimmte Einstellungen tätigen, dass das Spiel an sich leichter wird, was halt tatsächlich relativ gut ist und so Accessibility-mäßig positiv zu sehen ist. Genau, wie gesagt, ich habe es ungefähr 12 Stunden gespielt. Das heißt, ich kann zur Story jetzt noch nicht sagen, ob es sehr gut ist oder so, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Und auch hier kann ich sagen, ich weiß schon, weil ich es gesehen hatte im Forum oder bei Steam halt in den Discussions, dass es mehrere Enden gibt. Und da gibt es viele Leute, die sich schon aufregen, dass auch da gibt auch so, es gibt Menschlichkeitspunkte im Spiel und diese Menschlichkeitspunkte beeinflussen, welches Ende man bekommt. Und scheinbar ist es auch so da, dass es halt so ein Cut-off gibt und dann bekommt man halt ein gutes Ende oder kein gutes würde ich jetzt nicht sagen, aber ein besseres Ende, sage ich mal. Und wenn man unter diesem Cut-off liegt, ist es halt ein schlechteres Ende. Und auch Entscheidungen, die man am Anfang vom Spiel trifft und im weiteren Verlauf sorgen dann auch dafür, dass sich das ändert. Und ich habe auch schon geschaut, also jetzt nicht, was die Enden sind, aber was so die Punkte sind, die man braucht. Und ja, eigentlich hätte ich es am besten gefunden, wenn es einfach ein Ende gibt, dass ich weiß, was Kanon ist. Aber naja, ist jetzt nicht so, war im Teil davor auch schon nicht so. Es wurde sich dann natürlich für ein Ende entschieden, was immer das Problem ist, wenn es mehrere Enden gibt, weil die Leute, die eben ein anderes Ende hatten, können dann in die Röhre schauen, sage ich
Ja,
mal.
gut.
Aber ja, ich bin sehr gespannt, mir macht es sehr, sehr viel Spaß und ja. Ich kann es empfehlen für Leute, die Lust haben, so auf so ein Oldschool-Retro-RPG, dieses lange, so Final Fantasy-mäßig, so im Stile von 4, 5, die sowas wirklich lange nicht mehr gespielt haben und die mal was anderes spielen wollen, was auch mal von einem heimischen Entwickler ist, sage ich mal, kann man da reinschauen.
Ja, ich habe ab und zu tatsächlich Bock auf so richtig klassische RPGs, wo ich dann meistens eher tatsächlich zu den älteren Spielen dann einfach greife, weil sie ja verfügbar sind zum großen Teil. Aber es klingt ja ganz cool. Das ist ja schon mal relativ nice zu hören. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Titel gibt. Also hatte ich jetzt vorher noch nie was von gehört, tatsächlich.
Ja, ich glaube, das ist einfach, es ist auch nicht so bekannt. Also in meinem Freundeskreis gab es, glaube ich, eine Person, die diese Art von Spielen gespielt hat, eben auch diese deutschen Indie-Entwickler. Das sind ja richtige Indie-Entwickler, das ist ja eine Person immer oder so. Und also ich glaube, das ist nicht so weit verbreitet, aber diese Nische, die eben diese Spiele mag, die feiert es auch. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht sogar noch irgendwie extra Content oder so kommt oder vielleicht sogar ein weiterer Teil, je nachdem, ob sich das jetzt auch gut verkauft. Muss man einfach mal schauen. Ich glaube, es kostet 15 oder 20 € auf Steam. Ich bin mir gerade nicht sicher. Gibt es halt natürlich nur für den PC, das ist ja klar. Ich glaube, Switch-Port oder so ist auch nicht geplant. Wäre natürlich aber optimal für so ein Handheld. Ja.
Ja, stimmt, das ist optimal für so Handheld-Geschichten tatsächlich. Gerade weil es halt auch nicht so nicht viel an Leistung
Ja, ich weiß gar
frisst.
nicht.
Genau.
Ich weiß gar nicht. Es gibt ja so einen RPG Maker Player
Ja, stimmt,
für
für Switch gibt's,
Nintendo
ja.
3DS.
Ist, glaube ich, sogar der MV, ne? Ich
Ach, jetzt
glaube, das
echt?
ist,
Ja.
gibt es, ja, stimmt, gibt's, es gibt RPG Maker für die
Wäre
Switch.
jetzt die Frage, auch wenn ich glaube, da wäre dann halt das Problem, da gibt es dann keine quasi keinen Submarkt für. Von daher, da können dann glaube ich nur Spiele sein, die es auch wirklich kostenlos gibt. Ich schätze, das wird es
Ah,
dann wieder
okay. Aber das ist
einschränken.
trotzdem cool. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele noch diese Spiele. Es werden ja immer noch welche von so kleineren EntwicklerInnen gemacht auch. Und auch alte Spiele, sowas wie Unterwegs in Düsterburg. Wer in der Szene sich da auskennt, der kennt das sicher. Das ist, wenn man das mal auf on the go spielen kann, da würde ich auch nicht nein sagen, sage ich mal. Also das wäre schon cool.
Ich meine, das ist schon RPG Maker ist schon quasi, wie du sagst, so eine massive Szene, von der man
Ja.
wirklich quasi außerhalb so gut wie nie etwas mitbekommt. Ich glaube, so die einzigen Titel, die so aus quasi so der speziellen Nische rausgebrochen sind, um ein bisschen populärer zu werden, war jetzt Yumaniki und wie heißt es? Ich glaube, das erste Lisa-Spiel. Und selbst da werden die meisten Leute, glaube ich, fragen, was?
Vielleicht noch To the Moon, das war ja auch, das wurde ja
Oh
auch
ja, To
verkauft
the
auf Steam
Moon, das ist,
beispielsweise. Stimmt,
das
das
ist auch
kenne
ein
ich, ja.
Ding.
Es hat einfach immer so, weil für mich ist es sehr viel Nostalgie vielleicht auch, aber ich finde, es hat einfach immer so einen gewissen Charme
Wenn's gut
einfach und
gemacht ist,
ja,
wenn's gut
weiß auch
gemacht
nicht.
ist, ja.
Ja.
Ja, mal schauen. Klingt auf jeden Fall relativ spannend. Gerade hier bei Limited Run Games werden ja auch immer solche, ich sag mal, alten RPG-Perlen verkauft. Jetzt hauptsächlich viele von Kemco tatsächlich. Die haben ja früher relativ viele gemacht. Die ja jetzt, ich glaube, mehr Richtung Visual Novel gehen, aber ich glaube, die machen immer noch solche klassischen RPGs, JRPGs halt. Aber das kommt ja jetzt hier, das Vampires 3 kommt ja dann aus deutschen Landen sozusagen. Klingt auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, das ist ja schon mal eine Art quasi Geheimtipp. Also du empfiehlst es auch, ne?
Auf jeden Fall, ja. Also man muss 16-Bit-RPGs schon mögen,
Ja,
aber ja, sonst
klar.
würde ich es
Wahrscheinlich
mal
muss er auch
empfehlen.
die Optik ein bisschen mögen.
Genau.
Das passt schon, ja. Gut, hast du sonst noch was gespielt?
Leider FIFA, aber da möchte ich nicht drüber reden. Deswegen,
Das finde ich gut, dass du darüber nicht.
sag du
Das
gerne, Marco.
finde ich gut, dass du darüber nicht sprechen möchtest.
Ja, nee, ist
Ja,
okay.
ich habe auch eine Menge noch gezockt, aber eigentlich möchte ich nur über einen Titel sprechen, den ich gespielt habe, und das ist Scarlet Nexus. Der ist ja jetzt, ich weiß nicht, vor 2 Wochen, vor 1,5 Wochen erschienen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann jetzt der Release-Termin war. Das war ein Titel, der hat mich am Anfang angesprochen, also von der Optik her. Dann kamen die ersten Previews, die sind alle relativ, ja, nicht negativ, aber auch nicht sonderlich überwältigend ausgefallen. Das klang alles so nach unterer 60er-Bereich an Prozentwertung.
Ich kann mich erinnern, ich habe auch gemeine Dinge über die Demo gesagt.
Ja, genau, die Demo kam dann raus, dann waren die Leute auch nicht sonderlich begeistert. Und jetzt ist das Spiel erschienen und die Tests kamen raus und die Tests waren dann deutlich positiver. Hatte dann so eine, ich sag mal, so eine Durchschnittswertung von 80 so ungefähr. Und dann hatte die Sarah das Spiel auch angefangen und noch ein anderer Kollege. Und ich dachte mir, ja, guckst du noch mal rein? Und die waren ja wahnsinnig begeistert. Und als ich es dann angefangen habe, war ich dann halt auch schwer begeistert. Also es ist halt ein Spiel, was so ziemlich genau meinen Geschmack trifft. Muss man einfach sagen. Es ist, hat halt diesen Anime-Stil, ist halt so ein Action-RPG, was in so einer Art ähnlichen Cyberpunk-Ästhetik Cyberpunk-esken Setting spielt. Die nennen das Brainpunk. Hat halt so den Stil. Wenn man Astral Chain kennt, kann man das am besten damit vergleichen, weil so optisch erinnert mich das sehr, sehr stark an Astral Chain vom Setting her. Obwohl es da natürlich dann auch noch ein paar größere Unterschiede gibt. Und gerade optisch war das halt so, da hatte ich am Anfang halt auch Bedenken, weil die ganzen Trailer und so weiter, die ich gesehen habe, dachte ich, ja gut, das sieht alles so gleich aus. Ob das jetzt so von der Abwechslung her irgendwie ja ein bisschen abwechslungsarm sein könnte, ist es bis jetzt nicht. Also ich habe jetzt rund ein Drittel des Spiels durch und habe relativ viel gespielt. Und es ist sehr abwechslungsreich. Also jetzt hast jetzt nicht sowas wie die Eislevel oder zumindest gab es sowas nicht oder Feuerlevel. Es spielt halt natürlich alles im gleichen Universum, aber die Gegenden sind alle komplett unterschiedlich. Du hast halt die große Stadt, das ist halt da so der Punkt, wo man am Anfang immer wieder zurückkehrt. Das erinnert sehr stark an so Cyberpunk-Geschichten wie Blade Runner und so weiter. Halt diese super vielen Leuchtreklamen-Dingern und so weiter. Sieht sehr, sehr schick aus. Da kannst du auch komplett rumlaufen. Das ist halt so eine. Diese Stadt ist so ein bisschen open-worldig. Ist natürlich jetzt auch nicht riesengroß. Aber kannst halt überall hin. Dann, wenn du die Missionen austrägst, dann wirst du natürlich an andere Orte gebracht. Da hast du dann irgendwie. Ja, so einen Kirschblütenartigen Weg oder du hast halt, also das ist natürlich obligatorisch in japanischen Rollenspielen, muss mindestens eine Kirschblüte vorkommen. Oder du kommst auf irgendeine Autobahn tatsächlich, bist mal auf einer Autobahn, dann irgendwo unterirdisch in der Metro, um bei Metro Exodus zu bleiben, das ist halt auch sehr, sehr düster da. Oder halt, ja, es gibt halt sehr viele Gegenden, wo man halt hinkommt. Und man spielt halt, also mal am Anfang hat man die Möglichkeit, sich zwischen zwei Figuren zu entscheiden. Je nachdem, welche Figur man wählt, hat man unterschiedliche Geschichtsverlauf, weil man spielt die Figuren, also das kennt man vielleicht aus Resident Evil 2, da wählt man ja auch zwei Figuren, aber dann haben die halt unterschiedliche Wege, die treffen sich halt unterschiedlich oft einmal wieder. Könnt ihr mir überhaupt folgen? Oder rede ich
Ich
jetzt?
kann dir folgen, ja.
Ja,
Ich
so
meine,
halb.
ich habe auch die Autobahn schon gesehen in der Demo.
Ah ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist es halt so, dass man, wenn man, die haben auch noch unterschiedliche Kampfstile, wo ich das jetzt nicht ganz bestätigen kann, weil ich ja jetzt bisher nur den jungen Herren gespielt habe. Mit der Dame soll man mehr Fernkämpfe machen und mit dem Herrn, also die haben auch Namen, Yuito und Kasane, aber ich sag mal jetzt Männlein und Weiblein. Das kann man sich besser merken. Und der hat halt ja eine mysteriöse Vergangenheit, wie man es aus JRPGs so ein bisschen kennt. Allerdings sind hier die Kämpfe halt nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit. Man läuft die meiste Zeit in einem Team unterwegs, dann hast du noch so drei weitere Leute bei dir in deinem Team, das heißt so insgesamt vier Leute. Und du hast halt die besondere Fähigkeit, Dinge zu bewegen, Telekinese halt sowas oder Psychokinese. Und das macht dann ziemlich Laune, wenn man das so ein bisschen aufgelevelt hat und da kannst du halt Autos durch die Gegend schmeißen oder halt ganze Züge sogar, was ich am abgefahrensten fand. Macht ziemlich viel Laune, das geht halt in stark und ein bisschen in schwächer, je nachdem, was man gerade
Aha,
bewegen will.
abgefahren.
Ja, abgefahren.
Zug.
Wie der Zug tut, tut.
Ja, aha.
ja, habe ich ja ganz dezent einen Witz untergebracht. Und ja, optisch ist das Ganze halt in Anime-Stil gehalten, hat allerdings so ein, ich sag mal, so ein Design, ja, wie nennt man sowas, so ein Corporate-Design-mäßiges Ding. Also es ist sehr stark mit Rot, Orange, Schwarz halt so gehalten. Das hat halt einen sehr, ja, ich will nicht sagen einzigartigen Look. Einzigartig ist es jetzt nicht unbedingt, aber es ist halt, man erkennt es dann, wenn man das Spiel irgendwo sieht, dann erkennt man es halt wieder. Am coolsten finde ich tatsächlich die Monster. Es gibt sehr viele verschiedene Monster und die haben teilweise richtig abgefahrene Designs. Also eines der ersten Bossmonster, die man besiegen muss, das ist halt, boah, wie beschreibe ich das? Das hat so eine Art Wand als Gesicht mit so Öffnungen, die so eine Art Mund darstellen. Dann sind da oben noch zwei Köpfe. Dann hat das, ich glaube, egal wie ich es beschreibe, ich kann es nicht, das kann man sich nicht vorstellen, das muss man gesehen haben. Die obligatorischen, ich sag mal, Blumentopfmonster mit Beinen, die haben wir schon in den Trailern gesehen. Da gibt es aber noch weitaus mehr. Also es gibt diese kleinen Monster, die kommen häufiger vor. Das sind dann die man, wie auch in anderen Rollenspielen oder JRPGs üblich, die trifft man halt unterwegs immer wieder. Du hast natürlich dann mehrere Möglichkeiten, die anzugreifen. Die Monster selber haben auch unterschiedliche Fähigkeiten. Die können sich zum Beispiel in Nebel einhauchen, dann kannst du sie nämlich nicht mehr sehen. Aber dafür gibt es dann natürlich wieder eine Fähigkeit auf deiner Seite. Du kannst halt, die eine hat halt sowas wie Gedankenkontrolle, dann kannst du halt alles in einer Art Röntgenblick sehen. Oder du kannst die Hanabi, das ist auch so eine Begleiterin, die hat halt die Feuermagie. Feuermagie sage ich schon, Feuer. Sagen wir, Feuermagie passt schon. Ist ja quasi so.
Pyrokinese.
Ja. Es ist Feuermagie, okay? Und zwar kannst du dann halt das nutzen, um halt dann Feuerangriffe zu machen. Am coolsten fand ich tatsächlich, da hast du einen Begleiter, die kann halt die Zeit anhalten quasi oder Zeit verlangsamen. Dann bewegst du dich wahnsinnig schnell. Also im Grunde genommen wirkt sich das so aus, indem sich einfach alles um dich herum langsamer bewegt. Dann hast du nämlich wirklich viel Zeit, um dich um schnelle Gegner zu kümmern. Also manche kannst du wirklich dann nur angreifen, wenn du diese Fähigkeit nutzt, weil die einfach sonst zu schnell sind. Aber kannst du auch für größere Gegner benutzen, um halt ja vernünftig auf irgendwelche Schläge zu konzentrieren. Beim Kampfsystem haben sie sich auch so ein bisschen bei Astral Chain orientiert, zumindest was eine Mechanik betrifft, nämlich dieses Ausweichen. Du hast eine Taste zum Ausweichen, die zumindest meiner Meinung nach so die wichtigste Taste überhaupt ist, weil das kennt man vielleicht auch aus Bayonetta, wenn man dann ausweicht, dann bleibt die Zeit kurz stehen. Nur dass man da nicht in eine Witch Time reinkommt, sondern das ist nur für eine ganz kurze Zeit und dann kannst du nämlich. Hast verschiedene Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Kannst entweder einen telekinetischen Angriff, Gegenangriff machen oder einfach draufhauen. Also dann kannst du sehr, sehr starke Gegenangriffe, also einen Counter machen. Und da hast du dann viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist aber auch eine Fähigkeit, die man erst freischalten muss, dieses Ausweichen. Ich glaube, es war eines von also man hat halt einen Fähigkeitenbaum, wo du halt deine Brain Points verteilen kannst, dann kannst du da neue Fähigkeiten quasi freischalten, um dir dein Leben ein bisschen leichter zu machen oder dich halt eben den Gegner ein bisschen anzugleichen. Weil ganz so einfach ist das Spiel tatsächlich nicht. Aber es ist jetzt kein Dark Souls oder Bloodborne oder sowas. Obwohl ich am Anfang, als ich den ersten Trailer gesehen habe, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, es könnte in die Richtung gehen, aber es ist mehr so Richtung, ja, Astral Chain tatsächlich, so ein bisschen in die Action-Richtung, sehr, sehr stark in die Action-Richtung. Nur, dass du halt noch Begleiter hast und du levelst halt auf, also es ist halt von den Charakteren her auch sehr, sehr JRPG-lastig, also es ist technisch gesehen ein reinrassiges JRPG mit sehr starken Action-Einschlag und einer coolen Cyberpunk-Story. Zu den negativen Teilen Sachen, da gibt es natürlich auch einiges. Viele werden sich wahrscheinlich eher so am Stil, ja, die werden daran anecken, weil die halt dieses Anime-mäßige nicht so mögen. Mich spricht das natürlich total an. Die Erzählstruktur, die ist halt ein bisschen altbacken, weil die meisten Sachen werden anhand von Standbildern erzählt. Und dann hast du noch so ein paar Icons von den Figuren, wenn sie sprechen, dann werden die eingeblendet, dann bewegen sich zumindest die Lippen von denen. Aber tatsächlich ist das halt so ein bisschen, ja, ist halt ein altes Stilmittel. Das haben sie zwar schön gemacht mit diesen leicht rotierenden Bildern, die sich dann so mit verschiedenen Transitions so ein bisschen bewegen und Dinge, aber es ist und bleibt halt einfach sehr, sehr altmodisch. Das hätte man ein bisschen moderner durch vernünftige Zwischensequenzen lösen können, aber wäre wahrscheinlich zu teuer gewesen. Ich weiß es nicht genau. Ja, was noch? Es gibt halt immer die Safe-Häuser, das heißt, nachdem ein Kapitel quasi abgeschlossen ist, bist du immer wieder zu Hause quasi mit deiner Truppe, mit der du gerade unterwegs bist, weil ohne groß zu spoilern, es wechselt ab und zu mal mit deinen Figuren. Die Gründe sind halt storymäßig begründet und Ja, da kann man dann halt auch mit den Figuren noch interagieren, man kann denen Geschenke machen, das, was man so aus anderen JRPGs halt kennt. Nur, dass das halt tatsächlich abgeschlossener ist. Das heißt, wenn eine Geschichte abgeschlossen ist, dann bist du immer wieder da. Das heißt, bei, ich sag mal, diesen Fantasy-Rollenspielen hast du ja eher die Story läuft immer weiter voran, ohne dass du jetzt großartig merkst, Kapitel 1 zu Ende, Kapitel 2 zu Ende. Das ist hier besonders stark, dass du hier, ja, erinnert von der Kapitelaufteilung eher so an einen Yakuza oder sowas. Ja, das ist Scarlet Nexus. Ich habe wahnsinnig viel Spaß damit, hat mich tatsächlich sehr stark von anderen Spielen in der letzten Woche abgehalten. Aber man muss es mögen, den Stil muss man mögen und das Gameplay. Aber man muss auch sagen, dass die Demo tatsächlich nicht sonderlich aussagekräftig ist. Also das sagt nicht nur ich, sondern hier, die Sarah hat das auch gesagt und noch jemand, den ich kenne, der das Spiel, dass die Demo eher abschreckend wirken könnte, weil ja. Aber Jan, du hast die Demo gespielt. Was hast du denn da für einen Eindruck gehabt?
Ich meine, dafür kannst du einen der vergangenen Podcasts hören. Ich weiß jetzt
Ach
nicht mehr, welche Folge,
ja.
aber gar nicht so lange her. Wir hatten schon mal drüber gesprochen. Aber
Ja,
ja,
ja.
es war nicht meins. Ich meine, ich fand die Telekinese-Sachen auch sehr cool, insbesondere wie du sie halt quasi in so eine Combo einbauen kannst.
Ja.
Das ist ja quasi so ein bisschen, was du separat so so gedrückt halten kannst, während du andere Kombos und was auch immer machst. Ich mochte nicht unbedingt, dass du halt diese Gegner hattest, die man halt nur mit einer speziellen von deinen Kumpelfähigkeiten besiegen kann.
Ja, technisch
Das fand ich
gesehen,
nicht so doll.
ja, das ist technisch gesehen ist es möglich, jeden Gegner zu besiegen. Also zumindest soweit ich das beurteilen kann. Das dauert halt nur deutlich länger.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Es gab so Gegner, die sich so sehr schnell bewegen und da brauchte man halt diese Person,
Ja,
die Zeit
äh,
anhalten
das,
kann. Ach,
das,
keine Ahnung.
ja, ja, das mit diesen Zeitern, das ist die coolste Fähigkeit. Ja, da weiß ich tatsächlich nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass das da auch. Ich glaube, ich habe da sogar, weil ich am Anfang das nicht gereiht hatte, dass ich bei dem einen Gegner da das verwenden sollte, dass ich den zumindest mal getroffen hatte, wo ich dachte mir, boah, nee, das dauert doch ewig. Aber kann sein, dass das an einigen Stellen ist, dass du mal halt wirklich die Fähigkeiten brauchst. Aber zum Beispiel die Monster, die sich in so einen Nebel einhauchen, die kannst du ja auch so finden, die siehst du halt nur nicht. Obwohl, es gibt auch welche, die sind halt ja unsichtbar. Die kannst du tatsächlich nur angreifen, wenn du diese besondere Fähigkeit von der einen Begleiterin anwendest. Also es kommt durchaus vor, dass man tatsächlich auf Fähigkeiten angewiesen ist. Ja, doch das.
Ich meine, es ist ja auch durchaus normal bei vielen solcher Spielen, aber ich mochte nicht unbedingt, wie sehr das halt auch dann bedingt war von, du brauchst dann ja auch irgendwelche Art von Punkte, die sich langsam aufladen, die du benutzen kannst. Keine Ahnung, haben mir manche Sachen nicht so gefallen und keine Ahnung, das Demo-Level war ein bisschen fad, das war halt hauptsächlich so eine Baustelle. Da
Ja, du hast gesagt, du
kommt
warst
man von einer
auf der die
Autobahnrampe
Autobahn.
runter und dann ist man in so einer Baustelle.
Ja, genau, ja, das war relativ grau, das stimmt, das stimmt. Ja, das
Und ich bin halt nicht unbedingt ein Riesenfan von Anime-Kram, von daher.
Ja, gut, das ist
Da hat's dann schon ein bisschen einen schwereren Einstieg bei mir gehabt.
ja, also wenn man das nicht mag und wenn man JRPGs jetzt nicht so mag, weil die Geschichte, obwohl die Geschichte nicht so, aber die Charaktere, die sind sehr, sehr JRPG-lastig. Also das sind alles so Charaktere, die man vom Charakter her schon aus anderen JRPGs kennt. Also da sind sie jetzt auch nicht so kreativ, sage ich mal. Die Geschichte schon, da gab es schon einen Twist, der mich sehr, sehr überrascht hat. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber die Charaktere und wie die sich verhalten, das ist sehr, sehr klischeelastig. Also wenn man das nicht mag, dann sollte man tatsächlich die Finger davon lassen. Aber gut, das soll es von Scarlet Nexus gewesen sein. Das ist ja ein Spiel, das die letzten Wochen, vor ein paar Wochen erschienen ist. Dazwischen gab es auch noch ein paar interessante Dinge, die angekündigt worden sind. Unter anderem wurde ja doch ziemlich überraschend die Switch OLED angekündigt, also eine neue Switch-Variante. Alle haben sich halt auf eine Switch Pro gefreut, aber hier ist nichts mit 4K, kein mehr Speicher oder mehr Prozessorleistung, nix. Es ist die gleiche Hardware, quasi nur mit einem OLED-Display und ein paar netten kleinen Features. Habt ihr das mitgekriegt?
Natürlich.
Ja. Ja, Lukas, wie hast du das mitgekriegt und was war deine Gedanken bei der Ankündigung?
Ich weiß gar nicht, glaube ich, hatte es das erste Mal tatsächlich gelesen, als entweder Jan oder Sebastian oder wer auch immer, oder du es, einer von euch hat es gepostet gehabt, da hatte ich es gelesen und war so, ja, okay, cool, next. Also, neues Display ist cool, auch, ich glaube, ein Ethernet-Anschluss oder so.
LAN-Anschluss, ja.
Irgendwie sowas.
Ja.
LAN-Anschluss.
Kannst du auch separat kaufen,
Aber
das Dock.
ja, tatsächlich, ja.
Ja,
Wie sich
sorry, also,
herausgestellt hat.
naja, das hat sich für mich dann schon erledigt, mehr oder weniger direkt nach der Ankündigung. Ich habe ja eine Switch und nur für also jetzt nur für ein besseres Modell mit Bildschirm würde ich nie so viel Geld ausgeben.
Nee.
Für die, die keinen haben, ist es natürlich super, weil jetzt ist die Nachfrage natürlich wieder hoch, aber jetzt ist die Produktion auch wieder höher vermutlich. Das heißt, die alten Switches werden vielleicht auch wieder günstiger. Also für Leute, die jetzt noch keine haben, ist das ja wahrscheinlich nur positiv, aber für Leute, die eine haben und die sich auf ein leistungsstärkeres Modell gefreut haben, ist es halt eher ein bisschen
Ja, das
nervig.
ist.
Wobei ich auch gehört habe, dass vielleicht nächstes Jahr irgendwie noch was kommen
Ja,
soll, wobei,
das
wer weiß.
Interessante ist ja, nach der Ankündigung gingen die Verkäufe von der klassischen Switch, sage ich es jetzt mal, stark nach oben. Die war halt bei verschiedenen Händlern komplett ausverkauft, also bei
Okay.
GameStop zum Beispiel, MediaMarkt, Saturn, da hast du sie nicht mehr gekriegt. Das ist.
Das verstehe ich jetzt
Ja,
nicht.
ja, doch, macht doch Sinn. Ich meine, wenn so viele Leute gewartet haben auf quasi eine leistungsfähigere Switch und jetzt stattdessen dann halt
Ach so.
die mit dem besseren Bildschirm angeboten wird, die zwar einen besseren Bildschirm hat, aber dann halt auch mehr kostet, dann
Ja.
haben viele Leute wahrscheinlich gesagt, scheiß drauf, kaufe ich halt jetzt eine.
Ja, das ist.
Okay, ja, das ergibt
Ja.
natürlich durchaus Sinn, ja.
Zumal ja der erste angebotene Preis war ja bei 399 Euro. Obwohl, das war ja kein offizieller Preis von Nintendo, sondern das haben einfach irgendwelche Händler so festgelegt gehabt. Da ging es eine gewisse Zeit sogar rum, dass die einfach so viel so teuer ist, aber jetzt ist der offizielle Preis ja bei 359 Euro. Das heißt nicht so viel teurer als jetzt die normale Switch. Aber
Ja.
ob sich das dann lohnt, es gibt ja da auch hier OLED, das hat ja, hatte ich jetzt an vielen Foren und auch bei Podcasts gehört, dass da das Problem ist, was sie immer noch nicht komplett im Griff ist, aber was sich schon viel gebessert ist, sind diese Burnt-ins, also dass sich das Bild einbrennen kann. Inzwischen gibt es ja schon Gegenmaßnahmen, aber man weiß natürlich noch nicht, wie das bei der Switch verbaut ist. Ist bei Konsolen immer bei so verbauter Hardware ein bisschen problematischer. Ein Fernseher kann man ja problemlos ersetzen, aber die ganze Konsole ist mal so. Ja, aber im Grunde genommen, wie du schon sagtest, also für Leute, die sich eine neue, die sich jetzt erst eine Switch holen, für die ist das natürlich interessant. Die können sich dann direkt tatsächlich die, ja, da ist ja auch noch mehr Speicher drin, also mehr, nicht Arbeitsspeicher, sondern ja, Flash-Speicher. Ist nämlich verdoppelt von 32 auf 64 GB, was immer noch nicht sonderlich viel ist, wenn man denkt, wie groß die Spiele sind. Aber man kriegt halt mit dem bisschen mehr Geld, kriegt man ein bisschen besseres Modell. Ist halt ja, für Neukunden interessant und für auch nur für Neukunden, die halt jetzt nicht die Konsole nur im Dock haben. Also bei mir ist das ja zum Beispiel, ich spiele ja fast ausschließlich nur am Fernseher. Da hat man von den neuen Features jetzt abgesehen vom LAN-Anschluss vielleicht, hat man eigentlich gar keine Vorteile. Also so gesehen.
Und beim LAN-Anschluss ja auch nur, wenn man wirklich viel
Ja,
online spielt oder so bei der
und
Switch.
zudem könnte man ja da, wie der Jan schon sagte, kann man sich halt diesen LAN-Anschluss noch extra dazu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie teuer der ist.
Ja.
Das geht, glaube ich, über USB dann. Ja.
Ja, du kannst halt entweder den das Ding kaufen oder was ich meinte, das Dock wird tatsächlich separat angeboten.
Ach so, ja gut. Macht
Weil du
dann.
kannst quasi ein neues Dock für deine alte Switch kaufen, was glaube ich dann eventuell ein bisschen seltsamer ist, weil ich glaube, die neue ist ein bisschen größer. Ah, es sind
Nee,
glaube ich nur ein, zwei Zentimeter, also sollte das vermutlich passen.
die ist genauso groß wie die alte Switch auch. Die hat nur das, also die Displaygröße, also es wird weniger Platz für den Rand quasi gelassen. Die Konsole ist quasi, hat die gleichen Abmessungen wie die alte Switch.
Okay.
Von daher,
Ja.
gut. Ja, das war
Da haben
die
sich dann die ganzen,
ja.
da haben sich dann die ganzen Fans in eine Enttäuschung reingeredet,
Ja.
was quasi das Lustige ist, weil ich meine, so viele Leute haben dann aufgeschrien und waren dann sauer auf Nintendo für eine Sache, die Nintendo nie gesagt hat.
Ja, das ist irre, wie enttäuscht, also wie wütend auch einige Leute da drauf reagiert haben.
Ja.
Das ist schon.
Kann man wieder bestimmte Medien dafür eigentlich eher, sollten die dann eher beschuldigt werden, die ja das Ganze gehypt haben, sozusagen, mit
Ja,
ihren
ich
vermeintlichen
meine
Leaks?
auch, aber andererseits, wenn ich mir Silent Hill Fans angucke,
Es ist ja aktuell
Ja,
mit
das
dem.
stimmt.
Ja, gut, okay, das braucht. Das wäre so ein Podcast für den Sebastian mal, dass man so ein Mystery-Podcast macht für die ganzen. Aber ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ja, und da ja Nintendo jetzt keine Nintendo Switch Pro gebracht hat, hat sich Steam gedacht: Hey, dann bringen wir doch was raus. Und
Angekündigt an dem offiziellen Vorbestellungsstart der Switch OLED.
tatsächlich, okay, das wusste ich gar nicht.
Ja, was
Ja.
so ein bisschen,
Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, um
da wurde
was es
so ein
sich
bisschen
handelt.
vor den Latz geschossen.
Ja, dann sag doch mal,
Ja.
was es ist.
Es ist das auch für eine gewisse Zeit mit Gerüchten umworbene Steam Deck. Also quasi ein portabler Computer, wie es schon einige jetzt gab, beziehungsweise ein Handheld-Computer. Portabler Computer ist ja dann mehr, man könnte ja sagen, ein Laptop oder so. Es gab jetzt schon hin und wieder mal so ein paar quasi Gaming-Handheld-Computer. Da wurde
Ja,
so ein bisschen, haben Leute Experimente in die Richtung gemacht. Insbesondere gibt es da schon seit einigen Jahren das GPD Win von einer chinesischen Firma, GPD Gamepad Digital oder so,
es gab da von Nvidia auch
die
sowas.
daraufhin. Nee, das von Nvidia, das war tatsächlich ein Android-Tablet.
Ah, ja.
Razer hatte mal eins angekündigt, aber ich glaube wieder gecancelt. Also Razer wollte quasi mehr oder weniger eine Switch machen, die ein Computer ist, weil die hat auch Switch-Controller. Und es gibt so halt so ein paar, das war jetzt halt hauptsächlich ein Markt, der von irgendwelchen chinesischen Upstarts bestellt wurde. Also es kommt jetzt demnächst ein Ding namens Aya Neo, was dann nochmal relativ kraftvoll war, aber halt das Problem ist dann natürlich bei solchen kleinen Herstellern, die Dinger sind dann halt sehr teuer, weil Hardware ist dann zu Marktpreisen
Ja.
und bei Computern nicht sehr billig. Und ja, Steam hat es da natürlich einfacher und die fangen an mit, ich weiß jetzt gerade nicht den Europreis, 399 Euro?
419 Euro ist die
419 Euro
Base-Version.
für quasi die kleinste Version, die aber auch kein Mensch kaufen sollte.
Hust, hust.
Ja.
Okay, wir verstehen.
Also ich habe die kleine Version reserviert, sag ich mal.
Ja, aber
Aber
die hat nur
hey.
64 Gigabyte Speicher. Du weißt, wie groß inzwischen Spiele geworden sind.
Ja, aber ich habe mal geguckt, eine MicroSD in 512 GB ist nicht mehr so teuer mit 70, 80 € und ich will ja keine AAA-Spiele damit spielen. Ich habe da andere Pläne,
Ja,
deswegen
okay.
war, also das nächste Modell kostet 1 Euro, glaube ich, 550. Und das war mir dann ein bisschen zu teuer, deswegen habe ich halt 419 genommen. Aber ich verstehe, was du meinst, an sich gebe ich dir auch recht.
Ja, also es gibt drei Modelle. Also die nächstteurere ist dann mit einer 512 GB NVMe-Festplatte, also quasi dann auch Premium in Schreibgeschwindigkeit und so. Und nee, 256 ist das nächstgrößere und dann gibt es noch eine mit 512, die dann angeblich nochmal schneller ist und irgendwie nochmal ein entspiegeltes Display hat. Irgendwie
Genau,
sowas.
ja.
Auf jeden Fall drei verschiedene Modelle, im Gegensatz zu allen anderen sehr attraktiv bepreist und tatsächlich auch im Gegensatz zu dem anderen sehr aktuelle Hardware. Die meisten, ich glaube, das Aya Neo läuft mit einem Ryzen-Chip, die ja an sich ganz gut sind für APUs, sage ich mal, also die dann auch auf einem Prozessor auch ganz gute Grafikfähigkeiten bringen, aber halt dann jetzt auch nicht das Aktuellste war, das Steam Deck kommt jetzt mit einem eigens entwickelten AMD Zen 2 CPU/GPU, also APU, was dieselbe Technologie ist, die in der PlayStation 5 und den aktuellen Xbox-Konsolen verbaut ist. Ja.
Ja.
Man kann ja hier mal gerade so die Specs durchgehen, weil ich sie hier gerade so habe. Es ist ein 4-Kern-Prozessor mit 8 Threads, 2,4 GHz mit einem Turbo bis 3,5 GHz, 1 bis 1,6 Teraflops, das ist der jetzt inzwischen eine Nummer, über die oft diskutiert wird, 16 GB LPDDR5 RAM. Was wichtig ist, weil es ja natürlich dann auch Grafikspeicher geteilt ist. Und maximal 20 Watt Verbrauch, was immer noch sehr vieles für ein Handheld, aber es wird wohl eine sehr große Batterie rein drin verbaut, weil das muss man auch sagen, das Ding ist groß.
Ja, das ist riesengroß. Ich habe
Das ist
das
ein
gesehen,
großer, großer Junge.
wie der Typ das da im Video da in der Hand gehalten hat. Boah, ich dachte mir so, das ist ja, das ist ja so groß, fast so groß wie eine
Brocken.
Tastatur von der Größe her. Also das ist schon
Ja,
ordentlich.
es sind tatsächlich 29,8 cm, sehe ich hier. Also ungefähr so groß wie ein standardmäßiges Lineal
Ja.
oder ein Subway Footlong Sandwich.
Ja, okay. Ja,
Lecker.
jetzt kriege ich Hunger. Ja.
Leider wird der Podcast nicht von Subway gesponsert, aber wenn sie es anbieten, ich würde es machen.
Ja.
Nein.
Dann messen wir auch alle Spiele
Ich habe da
in
keinen.
Sandwiches.
Ja. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist sein LCD-Panel drin verbaut mit 1200 mal 800 Auflösung, was quasi nicht die reguläre 16 zu 9, sondern 16 zu 10 Auflösung ist. Manche Leute mit manchen Laptops kennen das, dass das nicht unbedingt die ideale Spielauflösung ist.
Ja, das ist
Finde ich ein
halt.
bisschen seltsam. Hätten sie meiner Meinung nach auch genauso gut ein 27p-Display einbauen können. Aber nun gut, 80p mehr fürs Geld.
Wahnsinn. Ja, vielleicht sollst du auch noch erwähnen, welche Spiele man da spielen kann, weil es wird ja die Steam-Bibliothek quasi unterstützt.
Ja, da wird es dann interessant. Und ich meine, ich hatte das, glaube ich, schon auf Twitter geschrieben, falls mir Leute auf Twitter folgen. Müsst ihr nicht. Und wenn, dann müsst ihr selber rausfinden, wie mein Twitter-Name ist. Es gibt so, um da auch ein bisschen meine Meinung mit reinzupacken. Also ich denke durchaus, das Steam Deck sieht ziemlich gut aus. Wie gesagt, es ist der stärkste Handheld. Allgemein. Ich meine, es ist stärker als die Switch und es ist stärker als die ganzen PC-Konkurrenten.
Ja.
Und ich glaube auch, es gibt nichts unbedingt Vergleichbares, was Windows-Tablets angeht, zumindest was die Grafik-Sachen angehen.
Ja, genau.
Ich glaube, die haben meistens keine interessanten GPUs verbaut. Was mich dann tatsächlich überrascht hat, ist dann halt, dass der Preis sehr, sehr gut ist. Also quasi ungefähr der aktuelle Konsolenpreis, was wie gesagt für PC-Komponenten und alles schon sehr beeindruckend ist. Von daher generell finde ich das Ding durchaus gut, aber es gibt halt wichtige Sachen, die man meiner Meinung nach bedenken muss, bevor man sich das Ding vorbestellt. Und wo ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass Leute da mit zu großen Erwartungen rangehen werden. Die erste Sache geht mit dem einher, was du jetzt gerade erwähnt hattest, Marco. Ja, an und für sich ist es ein PC. Das heißt, an und für sich kann man damit alle Spiele spielen, insbesondere wenn man Windows drauf installiert. Standardmäßig ist Steam OS installiert, das ist ein Linux-Ableger, den gibt es, glaube ich, auch so zu haben.
Ja, die gibt's auch schon relativ lange.
Der zusätzlich Proton verwendet, das ist ein Ding, was quasi Spiele kompatibler macht, indem es ein paar Sachen, die Windows-spezifisch sind, auf Linux-Sachen umschreibt. Was auch des Öfteren ziemlich gut klappt, aber ziemlich gut im Sinne von, ja, es gibt diverse Spiele, die nicht drauf laufen. Also zum Beispiel, wie ich gelernt habe, Counter-Strike Go läuft, glaube ich, nicht drauf. Destiny 2 läuft nicht drauf. Also es sind nicht durchaus alle Spiele. Es sind einige Spiele, aber es ist, ich meine, es kommen ja auch sehr viele PC-Spiele raus.
Ja, das ist
Und
richtig, richtig, richtig.
ja, das ist halt zu bedenken. Und ich würde auch tatsächlich sagen, das wäre mein erster Punkt. Wenn man sich das Ding holt, dann sollte man das schon mit dem Gedanken holen, dass man damit die Steam OS-Spiele spielen kann. Wie gesagt, man kann Windows drauf machen, das ist ein standardmäßiger PC. Aber erstens mal gehe ich davon aus, dass es wahnsinnig nervig sein wird, darauf Windows zu installieren.
Ja,
Fängt schon
wahrscheinlich.
allein an mit den verfügbaren Ports, die das Ding hat. Und
Ja.
vermutlich damit, dass wenn man dann den Windows-Installations-Bootloader hat, dann vermutlich auch nicht die Controller-Steuerung mehr funktioniert, die eingebaut ist in dem Ding. Von daher muss man dann erstmal sich idealerweise, glaube ich, einen USB-C-Hub holen. Und man muss natürlich auch einen Windows-Installations-USB-Stick machen. Und mal ganz abgesehen davon, Steam wird sich nicht die Mühe geben, das Ding super Windows-kompatibel zu machen. Und bei so Sachen wie halt dem speziellen Controller mit den beiden Touchpads und dem eigenen AMD-Chip ist das schon eine Sache, die man bedenken muss. Also ich denke, Leute werden durchaus da viele Wege finden, Windows drauf zu machen und eventuell wird das auch alles gut klappen, aber da würde ich mindestens warten, bis das Ding mal raus ist. Also ich würde jetzt das Ding nicht kaufen, um zu sagen, ah, ich mache dann Windows drauf und dann kann ich alle Spiele spielen, die es so auf
Ja.
dem PC gibt.
Ja, und du hast noch ein paar andere Dinge.
Was zu dem zweiten Punkt führt, wie gesagt, Technik sehr gut, trotzdem Technik weit entfernt von dem, was man so unbedingt erwarten kann. Also es gibt hier, ich habe hier auf Digital Foundry einen Vergleich gefunden mit der Xbox Series S, also der schwächeren von den beiden Next-Gen-Konsolen, und die hat halt immer noch wesentlich bessere GPU und kann natürlich auch und zieht natürlich auch mehr Elektrizität, was dann auch dazu kommt bei mobilen Sachen, dass dann eventuell die Sache mit Drosselung ist, beziehungsweise dass die Sachen auf ein bisschen weniger Energie arbeiten, weil sie halt ein bisschen weniger Energie verbrauchen. Ich würde jetzt nicht unbedingt Sie haben gezeigt, dass so Sachen wie Jedi Fallen Order und Control drauf läuft. Sie haben nicht unbedingt gesagt, welche Framerate das ist. Das ist schon mal das Erste zu bedenken und ich würde es mir jetzt halt definitiv nicht holen, um zu sagen, ah, ich kann jetzt all die coolen neuen zukünftigen PC-Spiele drauf spielen. Da macht es schon. Das macht Lukas im Gegensatz zu seiner Entscheidung, welches Modell er holt, macht er es durchaus richtig. Du hast ja gesagt, du willst es hauptsächlich für Visual Novels und so spielen.
Genau, ja.
Dafür ist es natürlich mehr als ausreichend. Es ist natürlich auch für einiges mehr als ausreichend. Also ich denke, es wird schon ganz gut sein, aber da muss man halt A vorsichtig sein und B auch bedenken. Gut, die Switch, die wesentlich schwächer ist, die hat hier so Sachen wie Doom Eternal und so, die erschreckend gut immer noch drauf laufen. Aber halt auch, weil sehr viel dafür optimiert wurde.
Ja, das hast du bei
Von
dem.
daher, das ist dann auch so ein bisschen die Frage bei so einer offenen Plattform wie dem PC. Ist dann die Frage, wie sehr sich Steam dafür Mühe geben wird, irgendwie Leute davon zu überzeugen, quasi Systemeinstellungen zu bauen, die halt auch dem Steam Deck gerecht werden. Und auch wieder eine Sache, möglicherweise wird das gut laufen und möglicherweise ist das eine gute, positive Überraschung. Andererseits, ich würde jetzt nicht blind davon ausgehen oder es mir vorab schön reden und dann später enttäuscht sein.
Ja,
Ja, und das Dritte, das ist vergleichsweise mehr so eine Kleinigkeit. Es soll noch ein Dock dafür angeboten werden. Irgendwann. Sie haben nicht unbedingt gesagt, wann das kommen wird, aber ich meine, es gibt auch andere USB-C-Docks, die man damit verwenden kann, sodass man quasi auch mit dem Steam Deck quasi wie bei einer Switch auf dem großen Fernseher spielen kann und ja, das würde ich lassen.
dann hat man.
Einfach weil. Einfach weil, wie schon gesagt, es ist halt ein von der Auflösung her kleiner Screen mit 800p. Und ich meine, das wird durchaus auch sehr dafür helfen, um aktuellere Spiele damit laufen lassen zu können. Aber das wird dann halt nicht sehr toll aussehen, insbesondere auf 4K-Fernsehern oder so. Da ist es dann vielleicht. Also wenn jemand quasi eine Zwischenlösung haben will, ich würde sagen, als ein Switch ist ein besserer PC-Switch wäre ein kleines Gaming-Laptop, was zwar wesentlich teurer ist, aber dann auch halt mehr Leistung hat.
Ja, da hast du dann auch mehr. Die Sachen sind dann eher darauf zugeschnitten. Ist ja, wie du schon sagtest, die Spiele, die ja jetzt draußen sind, auch in deiner Steam-Bibliothek, die haben bestimmte Steuerungsmöglichkeiten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das dann halt auf dieses Steam Deck gemappt wird. Wahrscheinlich dann eher so als Xbox-Controller. Dann hast du noch andere
Ich
Sachen.
meine, da hat Steam, da hat Steam ja auch, das machen sie ja ganz gut. Da gibt es ja auch quasi so ein, das hatten sie ja mit dem Steam Controller eingeführt, was auch eine Sache war. Da gibt es ja quasi diese Sache, dass du dir Controller sehr individuell schon einstellen kannst. Und
Ja, dann.
das werden sie dann natürlich auch für die Steam Deck Optionen nutzen, die, ich meine, halt auch hauptsächlich den Standard. Den Xbox-Standard haben vom Controller her, aber dann halt noch diese zwei zusätzlichen Touchpads, die es dann halt irgendwie responsiver machen sollen und FPS besser und keine Ahnung, ich habe es beim Steam-Controller nie hinbekommen, aber wenn's Leute mögen, dann ist gut.
Ja, dann sind natürlich die Spiele alle eher für einen normalen Monitor ausgelegt. Das heißt, wie ist es jetzt mit der, zum Beispiel mit der Schriftgröße halt auch auf so einem kleineren Display? Ich meine, das Steam Deck ist natürlich groß, aber ist natürlich anders ausgelegt. Die sind halt nicht optimiert dafür. Bei einer Switch zum Beispiel, da sind die Spiele ja explizit für die Switch dann halt auch geschrieben, wenn sie dafür veröffentlicht werden. Das heißt, es hat jemand auch schon mal ausprobiert, ob das auch alles so funktioniert. Aber nichtsdestotrotz dürften, ja, ich sag mal, schon viele Spiele darauf vernünftig laufen und auch funktionieren. Gerade ältere Spiele dürften, sehe ich da jetzt weniger Probleme, sofern jetzt die dann nicht zu alt sind, um das vernünftig laufen zu lassen. Aber wenn es halt in der Steam-Bibliothek ist, meistens ja kompatible Versionen dabei. Ja.
Ich bin vor allem noch gespannt, wie, also die, ich weiß nicht, ob ihr die Stickbelegung gesehen habt oder so, aber ob, wie es in der Hand liegt, wie die Haptik so genau ist, weil die ja sehr weit oben liegen. Also die normalen Sticks, nicht diese Touchpads. Da bin ich tatsächlich etwas skeptisch noch
Ja.
und ja. Da will ich ihn tatsächlich dann in
Ja,
der Hand
ja.
haben, aber ey, wenn ich das Ding hab, notfalls kann ich es ja auch
Ja,
wieder
es ist,
verkaufen. Also,
ist.
ich bin ja nicht daran für immer
Ja,
gebunden,
es ist
sage ich mal.
sicherlich auch ein interessantes Stück Hardware. Gab es noch irgendjemanden von euch,
Ja.
der sich so. Also, ich habe das Tablet gesehen, also von der oberen Seite. Mich hat das Tablet wahnsinnig an die Wii U erinnert, weil das so dick ist und auch von den
Oh ja.
Tasten her, also von den Schultertasten her. Fand ich ganz interessant, aber das ist jetzt, ja, dann weiß man zumindest, kann man sich vorstellen, wie es ungefähr in der Hand liegt, also von.
Jetzt, wo du es sagst, hast recht, der Vergleich ist gar nicht so weit hergeholt, ja.
Ja. Aber auf jeden Fall interessant, dass Steam das jetzt so flups kommt plötzlich so. Ja, gut, plötzlich wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein. Gab es eigentlich vorher irgendwelche Gerüchte? War da irgendwas?
Ja, es gab da durchaus Gerüchte, auch wohl einige gut belegte Gerüchte. Ich war ein bisschen skeptisch, weil ich halt den Handheld-PC-Markt gesehen habe und nicht unbedingt gedacht habe, das könnten sie zu einem guten Preis anbieten, aber da lag ich falsch.
Ich glaube, sie gehen auch, also sie haben ein sehr großes Minus. Ich habe gelesen, dass der Preispunkt wohl sehr wehgetan hat, sage ich mal, aber sie den extra gewählt haben, damit es halt eben auch einsteigerfreundlicher ist, sage ich mal, und eben nicht 1000 Euro kostet oder so, oder was weiß ich, wie dieses andere Ding da kostet, wo du neulich geschickt hast, fast 2000 oder sowas,
Ja,
also,
man muss den
ja.
Sweet Spot der Kunden erreichen. Also, wann die dann bereit
Genau.
sind, dafür Geld auszugeben. Sicherlich nicht leicht.
Absolut, absolut, ja.
Ja, außerdem die Sachen sind ja jetzt erstmal begrenzt. Also, die Vorbesteller-Kontingente. Da sind jetzt viele bei Scalpern gelandet, wie ich gelesen habe.
Das ist
Da
natürlich
bin ich,
nervig.
Jan, da hatten wir heute vorher schon drüber gesprochen. Jetzt kannst du ja mal deine Theorie raushauen. Würde mich mal interessieren. Also, weil diese Vorbestellen soll ja nur mit dem Steam-Account möglich sein. Wie stellen die Scalper das an?
Na, ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt eine Theorie habe. Also ja, um es kurz zusammenzufassen, an und für sich wollten sie dann schon Scalper verhindern. Von daher kannst du das natürlich dann erstmal nur mit einem Steam-Account vorbestellen, was ja durchaus Sinn macht.
Der muss ja auch ein gewisses
Also
Alter haben, glaube ich, ne?
er muss ein gewisses Alter haben, er muss, glaube ich, älter sein als diesen Juni.
Er muss einen Kauf vor diesem Juni getätigt
Ein
haben, ja.
Kauf sogar. Ja, also ja, hätten dann Scalper eh nicht wissen können, aber selbst davon abgesehen hätten sie dann irgendwie was kaufen können. Ich meine, Steam-Account anlegen ist natürlich kostenlos, aber was zu kaufen natürlich nicht. Andererseits, ich meine, es gibt halt, ich meine, es gibt halt genug Scammer und so, die schon seit Ewigkeiten auf Steam rumrennen.
Ja, natürlich, das sind wahrscheinlich auch Leute, die sich
Von
damit auskennen.
daher, von daher, ja, waren jetzt leider selbst die Versuche nicht genug, um zu verhindern, dass Scalper da drankommen. Aber ich schätze,
Ja.
es war zumindest ein bisschen eine bessere Initiative, um hinzubekommen, dass die Leute, die es haben wollen, es recht schnell bestellen konnten, ohne dass Seiten ganz so hart lahmgelegt werden. Ich meine, die Seite wurde wohl trotzdem hart lahmgelegt und es gab wohl auch Leute, die
Ja.
Probleme hatten, weil denen dann irgendwie dann gesagt wurde, hey, dein Account ist nicht alt genug, auch wenn er es war und irgendwie solche Sachen. Und du hattest ja auch Probleme, Lukas.
Ich kann einen Erfahrungsbericht abgeben, ja. Ich war um 19 Uhr auf der Seite mit Wecker, hab das Ding um 19:03 im Einkaufswagen gehabt oder so und ausgecheckt und bezahlt hatte ich um 21:30 oder sowas. Weil das Problem war, dass die Leute, die ganz, ganz früh dran waren, konnten es dann zwar in den Einkaufswagen legen, aber in dem Moment, wo es zum Checkout ging, waren die Server so überlastet, dass immer Fehler auftauchten. Eben wie du gesagt hast, der Steam-Account ist nicht alt genug oder einfach ihre Transaktion ist fehlgeschlagen. Und dann kam irgendwann der Fehler, sie haben zu viele Einkaufsversuche in den letzten Stunden
Oha.
getätigt. Weil natürlich alle und auch ich immer wieder auf Kaufen geklickt haben. Und dann ging erstmal gar nichts mehr. Und ja, dann habe ich irgendwann eine Mail bekommen und auch viele andere, ein Freund von mir auch, dass das fehlgeschlagen ist, aber der Einkaufswagen ist so für 72 Stunden reserviert. Checken Sie aus, wann Sie wollen, so in den nächsten 72 Stunden. Und dann habe ich es 2 Stunden später halt nochmal probiert, nachdem ich eine Stunde da irgendwie versagt habe. Und dann ging es auch. Aber ich glaube, mit einem Capture oder so oder einer höheren Reservierungsgebühr hätte das durchaus besser gelöst werden können. Aber ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung.
Keine
es war auf jeden
Ahnung.
Fall ein ziemliches
immer schlauer und
Ding.
Ich glaube, es ist
Ich schätze, das ist halt genauso wie bei Softwarepiraterie. Da kann man einfach nicht genug machen, weil
ja, das stimmt.
Manch hinterher, ne, ist halt so. Ja, gut, das wird wahrscheinlich das Problem der Neuzeit sein. Wenn ein neues Gerät auf dem Markt, also ein beliebtes Gerät auf den Markt kommt, gibt es dann Serverüberlastung und Leute können es nicht kaufen. Früher standen die Leute einfach nur Schlange vor irgendeinem Elektronikmarkt. Jetzt ist halt, moderne Probleme.
Also ehrlich gesagt hätte ich das Gefühl lieber mal wieder vor so einem Laden zu stehen und warten zu müssen, anstatt dass der Server konstant überlastet ist und dann hast du und dann klappt es vielleicht ja schon gar nicht mehr, weil ich habe keine Ahnung, in welcher Reihe ich da genau bin. Also es gab im Steam-Forum dann, ein paar Leute haben geschrieben, dass bei ihnen dann stand, sie kriegen das Quartal 2 2022 oder so. Bei mir stand halt gar nichts. Ich habe absolut keine Ahnung, ob das die Zeit zählt, wann ich das in den Einkaufswagen gelegt habe, wann ich es gekauft habe oder so. Ich weiß nicht mehr, wann ich es vorbestellen kann. Also ich glaube, Dezember beginnt es ja, aber kriege ich dann schon gesagt, wann ich es bekomme oder so. Das ist alles sehr undurchsichtig. Ich würde mir wirklich wieder wünschen, dass man auch mal wieder in den Laden gehen kann und sich eine Hardware einfach so kaufen kann. Das wäre irgendwie schon schön.
Also geht ja dann auch einher mit dem allgemeinen Chipmangel, der immer noch besteht.
Deswegen ist ja auch die neuen Konsolen immer noch sehr, sehr rar. Diesen Mittwoch war ja, gab es neue Kontingente für die PlayStation 5. Da hatte ich jetzt nochmal eine bestellt gehabt. Das hat sogar relativ gut funktioniert. Also bei Amazon diesmal tatsächlich sogar. Da gab es nur das Problem, also man konnte es nicht in den Einkaufswagen packen. Das hatte nicht funktioniert. Kam dann immer ein Fehler, kann nicht im Einkaufswagen, also irgendein ganz komischer Fehler, also seltsame Beschreibung. Das hatte bei keinem geklappt. Dann hatte ich einfach mal ausprobiert, unten drunter bei Amazon gibt es ja immer so 3 Elemente, alle 3 hinzufügen. Das hatte ich dann gemacht. Das hatte funktioniert. Da habe ich die anderen beiden Sachen einfach rausgeschmissen und bin zur Kasse gegangen. Da hat es dann funktioniert. Ich hatte das ja für einen Kumpel halt noch eine PS5 besorgt. Das hatte dann auch funktioniert und der hat sich jetzt auch wahnsinnig gefreut. Allerdings war das wieder so eine sehr stressige Situation, was den Einkauf betrifft. Also, weil das war ja auch nur für ein paar Minuten war die halt online und danach war sie ja wieder ausverkauft. Es ging so schnell. Da wäre so ein Laden mal wieder echt cool, tatsächlich.
Ja. Ich bin erstaunt, dass es aber geklappt hat, dann tatsächlich bei dir mit, sag mal,
ja,
wenig Hindernissen.
Das Lustige ist, die ist bestellt und die kam am nächsten Tag direkt schon an. Das ist irre, wie
schnell. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, okay, das hatte wahnsinnig
gut geklappt. Ja, ich meine, ihr sagt, Laden macht's besser, aber wenn dann irgendwie der Laden auch nur ein Kontingent von irgendwie 3 Konsolen bekommt.
Ja, das
und dann
ist,
Leute 2 Tage vor dem Laden campen, dann weiß ich nicht, ob das wirklich die bessere, gute alte Zeit war.
Ja, das ist, du kannst wenigstens mehr machen halt, ne? Also, du kannst halt campen gehen und auch wenn das dann vielleicht nicht unbedingt immer überall erlaubt ist halt. In Japan haben sie das ja so gemacht, die Leute, die da an der Schlange standen, also es war zuletzt bei der Switch, da wurden dann halt Lose verteilt an alle Leute, die in der Schlange standen, dann war das wieder mehr Glücksspiel halt, das hat eine Chris. Inzwischen kriegt man natürlich eine Switch problemlos. Aber, naja.
Naja, im Moment auch nicht so richtig.
Ja, jetzt kriegt man die auch hier in Deutschland wieder, die war also weltweit. Die war ja nur eine kurze Zeit ausverkauft, als die OLED angekündigt worden ist, da flups, weg. Da sieht man aber auch erst, wie viele Leute gewartet haben.
Ja,
ne?
Also ich meine gehört zu haben, dass es da auch im Moment konstante Probleme gibt, aber gut.
Es kann, ja gut, kann sein, dass es immer mal wieder ein bisschen enger wird, aber man kriegt die jetzt eher als eine PS5. Also.
Na gut, ja. Ja.
Das ist, Allerdings sieht man dann auch, wie viele Leute tatsächlich dann auch wirklich gewartet haben, ne, auf die sich gesagt haben, ja, ich kaufe mir jetzt keine Switch, weil jetzt kommt eine Switch Pro. Aber naja, gut, so ist es halt.
Ich warte immer noch auf die 4-5 Spiele, die ich dann unbedingt haben will für eine Switch.
Ja, die 4-5 Spiele. Ja.
Ist immer noch nicht gekommen. Es ist jetzt nicht so, dass ich auf eine Switch Pro warte, es ist mehr so, dass ich auf F-Zero warte oder so, keine Ahnung.
Oh,
Bringt
F-Zero.
F-Zero
Ja.
zurück oder Punch-Out oder. Ich meine, finde es ja
Ja.
schon gut, dass sie WarioWare zurückbringen. Das hätte mich dann ja schon fast dazu getrieben und vielleicht irgendwann Switch. Ach, keine Ahnung.
Ja, das
Das ist eh die Sache. Das ist auch immer so eine Sache. Ich merke halt auch, dass ich halt einer von den schlimmen Nerds bin. Ich hatte auch mal für ein paar Minuten überlegt, mir ein Steam Deck zu holen, weil ich meine, es ist durchaus interessant und ich will durchaus das Ding auch mal gerne in den Händen haben.
Ja, die haben
Aber das ist
das.
im Prinzip das Ding. Ich will das Ding mal gerne in den Händen haben und mal gerne irgendwie 2 Stunden damit verbringen, aber ich brauche es nicht wirklich.
Das muss man
Also
den.
ich persönlich jetzt, weil ich spiele nicht viel mit Handhelds. Ich habe ja auch 6 oder 7 Retro-Handhelds rumliegen und ich habe meinen Nintendo 3DS und die spiele ich schon kaum.
Ja, also ich spiele ja die Switch hauptsächlich fast ausschließlich im Dock halt am Fernseher. Von daher kann ich das gut nachvollziehen. Was die Steam-Leute aber gut hingekriegt haben, dieses haben wollen Feeling auszulösen. Also ich saß ja auch davor und habe gedacht, so, das ist schon irgendwie geil. Das hat schon gut funktioniert. Aber tatsächlich, ja, für mich wäre es jetzt, glaube ich, nicht so. Ich warte mal ab, wie es wird. Vielleicht hole ich mir dann doch noch ein Steam Deck. Mal schauen. Mal schauen. Wir warten dann halt auf die Erfahrungsberichte. Mal gucken. Das können dann auch unsere Zuhörer dann hören, wenn der Lukas sein Steam Deck hat und dann davon berichtet, wie es ist.
Je nachdem, wann auch
Wann
immer
auch
das
immer das
ist.
sein mag. Wir werden es
Naja, ich
erleben.
meine, ich meine, ah, ich meine, was hast du jetzt gesagt? 2,5 Stunden später wird der Kauf bestätigt.
Ja.
Ich meine, würde ich mir jetzt nicht so viele Sorgen machen. Ich meine, klar, wird schon eine Mangelsituation sein, aber ich meine, keine Ahnung, als ich die Xbox bestellt habe, hat das auch irgendwie 1,5 Stunden gedauert, bis ich das hinbekommen habe. Und ich habe trotzdem 2 Tage nach Release bekommen. Also
Okay,
ich
ja,
denke,
schauen wir mal.
du warst schon nah genug an der Reihe, dass du wahrscheinlich eine im Dezember bekommst. Keine Versprechungen jetzt von mir,
Ja, klar.
aber würde ich mir nicht so viele Sorgen machen. Es ist jetzt nicht so, wir bauen jetzt ja 3 Konsolen für den Dezember.
Wer
Die werden sich
weiß.
hoffentlich
Ja,
schon
das
ein
stimmt
bisschen
schon.
mehr Gedanken gemacht haben.
Ja, vielleicht verschiebt sich das ja auch für alle, wer weiß. Wollen wir mal nicht hoffen.
Ja, vielleicht. Andererseits, wenn sie sagen, Dezember.
Ja, ich
Ich
denke mal.
meine, das ist natürlich der andere Vorteil für die Hersteller jetzt bei diesem knappen Kontingent, dass wir halt alle sagen können, wir schicken die halt raus, sobald sie fertig sind. Und dass man dann nicht sagen muss, so, und dass dann vielleicht ein bisschen der Druck von denen weggeht. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen.
Ja, wir werden
Die
sehen.
ganze Situation erinnert mich an das Playdate, was wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche in Vorbestellung geht und dann halt auch nur so versendet wird, wie die Leute bekommen. Und was ich mir auch holen wollte, bis ich realisiert habe, ich kann nicht wirklich 200 € dafür dingsen. Rechtfertigen, das war das Wort, was ich suche.
Ja,
Das
gut.
war dieser kleine Handheld, wo du Spiele im Abo bekommst und wo so eine Kurbel an der Seite ist.
Ja.
Was auch ein cooles Ding ist, was ich gerne spielen würde, aber für 200 € werde ich es nicht genug spielen.
Ja. Gut, dann kommen wir so langsam zum Ende. Ich denke, wir haben es jetzt zu Genüge ausgelassen.
Ja.
Wundert mich eigentlich, dass das jetzt wieder so lange gedauert hat, obwohl das jetzt eigentlich quasi nur zwei Themen waren. Aber ja, gut, wir haben ja auch viel über Metro Exodus und schlechte Enden noch gesprochen. Von daher passt das schon.
Da finden wir bestimmt auch einen guten Titel für den Podcast mit irgendwas mit
Ja,
Enden
das
oder
schlechte
so.
Ende für Steam Deck. Nein. Nein, 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 nein.
Nee.
Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden, Jan, Lukas, das
Ich danke zurück.
Und bei unseren Zuhörern natürlich, für die, die zumindest so lange dran geblieben sind. Die anderen kriegen keinen Dank von mir, die können sie mich gar nicht mehr hören. Und ja, dann.
Aha.
Ja,
haben wir sie gekriegt. Hä? Werden sich jetzt ärgern über die Dinge, die sie nicht gehört haben.
Genau. Gut, dann sage ich ja, tschüss und auf Wiedersehen und wir hören uns dann ja, in 2-3 Wochen wieder. Dann tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ciao von mir. Ciao.